Heute neu aufgelegt ein Gespräch aus dem August 2020 mit dem Gründer von AOL Europe und heutigem schillernden Hotelier, unter anderem dem absoluten Luxushotel Schloss Weißenhaus an der Ostsee, Jan-Hendrik Büttner.
Für mich ist das auch nicht so dieses tägliche Geschäft, immer wieder das Gleiche. Ich brauche immer irgendwie einen neuen Anreiz, immer wieder was Neues zu machen. Also ich, um es zu vergleichen, sage ich mal, im Fußball, ich wäre eher Klinsmann als Löw, sage ich mal in dem Sinne. Ja, also Klinsmann geht einmal hin, macht mal, okay, was immer wir hinkriegen und Löw macht dann eben sozusagen
20 Jahre lang
immer nochmal eine EM, nochmal eine WM und so weiter. Also für mich ist es dann irgendwo der Reiz dann weg.
Es folgt jetzt einer meiner Lieblingspodcasts aus all den Jahren. Ziemlich überraschend vielleicht, aber beim Jan ist einfach so viel drin und er hat sehr ehrlich damals erzählt, wie er angefangen hat und auch welche Rückschläge er erlitten hat, wie es dann sozusagen zu seinem Reichtum gekommen ist über den Aufbau von AOL Europe, eine Klage gegen Bertelsmann, dann wie er sozusagen geholfen hat, unsere Branche mit zu errichten über zahlreiche Venture Capital Investments, einen großen Venture Capital Fonds, der heute Headline heißt, den er quasi auch gegründet hat, bis hin zu seinem schillernden Hoteliersleben heute. Er betreibt heute unter anderem an der Ostsee eines der wahrscheinlich besten, luxuriösesten Hotels in ganz Europa. Es gibt es einfach nur, weil er das gerne möchte. Es würde wahrscheinlich wirtschaftlich gar keinen Sinn machen, dieses Hotel so zu betreiben. Ich durfte trotzdem schon ein, zwei Mal da sein und es ist wirklich eines der besten Hotels, das ich je erlebt habe. Der Jan ist irgendwo ein positiv Verrückter und er zeigt es auch ganz offen und ehrlich, aber trotzdem wahnsinnig viel hinbekommen. Deswegen ein Podcast, der vielleicht inspiriert, der auf jeden Fall ein bisschen unsere Branche erklärt. Deswegen hier das große Replay meines Gesprächs aus den Anfangszeiten der Pandemie vor mittlerweile über 3 Jahren. Auf geht's! Moin Jan.
Hallo Philipp.
Jan Büttner. Ist das so fair, dass man anfängt dein Berufsleben bei AOL Europe? Du hast ja vorher schon was gemacht bei Axel Springer, ne?
Genau, ich habe natürlich vorher schon einige Sachen gemacht, aber AOL ist sicherlich das Bekannteste.
Wie alt warst du, als es losging?
Als AOL losging, 1904, war ich 30.
Ja. Okay, das heißt, und vorher warst du Vorstandsassi bei Springer, ne?
Ich war unter anderem auch Assistent beim Vorstandsvorsitzenden, ja, beim Springer Verlag, damals noch Peter Tamm, der dieses Marinemuseum hier gemacht hat, der ist ja inzwischen auch schon verstorben.
Aha. Und davor, also was hast du für einen Background? Bist du Kaufmann, ne?
Mein Background ist, ja, wer nichts wird, wird, ne? Also Betriebswirt, ganz eigentlich eine Schmalspurausbildung, so 3 Jahre, weil ich auch damals nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte. Vielleicht Schauspielerei, irgendwas anderes, was ich als Flausen im Kopf hatte damals. Aber heute heißt diese Schule, hat glaube ich einen ganz hochtrabenden Namen, HSBA, Hanseatic School of Business Administration. Das hieß früher einfach nur Wirtschaftsakademie, Hamburger Modell. Das habe ich hier in Hamburg gemacht von 85 bis 88.
Und du kommst eigentlich von der Ostsee?
Nein, ich komme aus Hamburg, ich bin Eppendorf, Eppendorf groß gewachsen.
Okay, also und dann, weil wir gleich über das Hotel oder die Ostsee sprechen, das ist dann sozusagen auch damals schon dein Urlaubsort gewesen.
Das war, da hatten meine Eltern ein Wochenendhaus und wir sind dann immer am Wochenende an die Ostsee gefahren.
Dann erzähl mal, also nachdem du jetzt sozusagen im Verlag da angefangen hast oder hier in Hamburg studiert hast, wie ging es dann los, dass du sozusagen in diese Digitalwelt reingehst, die da damals gerade erst anfing?
Genau, das war, wie das immer so ist, man muss irgendwie die Augen offen haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, kaufst dir ein neues Auto, einen roten Käfer, auf einmal siehst du aber eine rote Käfer, ne? Also dass man sozusagen Aufmerksamkeit hat. Es fing für mich damals an mit einem sehr guten Freund, mit dem ich auch letztlich 30 Jahre fast alle Geschäfte zusammen gemacht habe, sind wir während der Ausbildung 86 auf einer neuen Messe gewesen. Das passt ja eigentlich ganz gut, du hast ja auch eine Messe, die damals zum ersten Mal stattfand. Die hat, glaube ich, letztes Jahr zum letzten Mal stattgefunden, die CeBIT. In Hannover. Damals war es die Hannover-Messe und dann haben sie das abgespaltet, haben sie diese Computermesse CeBIT gemacht. Das war 86, war das erste Jahr, wo das da die CeBIT war. Und da sind wir einfach mal so als Scherz gewesen, haben mal geguckt, was alles so Neues kommt und das fanden wir eigentlich alles ganz spannend. Und da ist so ein bisschen mein Interesse an neuen Technologien entstanden. Und dann bin ich ja in der Wirtschaftsakademie gewesen und unter anderem gab es dort ein Auslandssemester oder nicht Semester, es gab eine Möglichkeit für zwei Monate dort im Ausland bei einer Firma zu arbeiten, musste man sich bewerben, gab auch nur irgendwie 2 Plätze, die man da, wo man das machen konnte. Ich habe dann einen davon bekommen und war dann in der Stadt Luton, die ist 60 Meilen nördlich von London, für 2 Monate bei einem kleinen Startup-Unternehmen, das damals noch keiner kannte, das hieß Vodafone.
Okay.
Und das war eben 87, damals, 87, habe ich immer gesagt, also Mobilkommunikation damals konnte man beschreiben, zwei Leute gehen spazieren auf der Straße und unterhalten sich. Das war Mobilkommunikation. Also das, alles, was wir jetzt unter Mobilfunk oder sowas verstehen, das war damals ja maximal Autotelefonie. Also damals hatte man die Telefone im Auto, also ortsgebunden, entweder zu Hause ein Telefon oder im Auto ein Telefon. Da gab es diese A-Netz, B-Netz, C-Netz war das größere Netz damals. Und ja, und damals war es eben diese Firma Vodafone oder die Vorgängerfirma davon, die, ich glaube, die hieß BRS Macintosh oder so ähnlich. Also es ist hier jedenfalls.
Wer ist ja eigentlich gegründet? Weil Vodafone ist ja ein großer Partner von uns. Ich weiß bis heute nicht, wer es gegründet hat, fällt mir gerade ein.
Ja, das ist eben entstanden aus dieser Start-up-Geschichte da in England. Ja? Also ehrlich gesagt weiß ich auch nicht ganz genau, wer das da genau gegründet hat, aber das ist letztlich, sind das Leute gewesen, die irgendwo im Umfeld auch von diesen Mobilfunkfirmen wie damals Motorola, Ericsson, die ganz groß waren damals, gearbeitet haben. Die haben sich dann irgendwann selbstständig gemacht und haben eine eigene Firma gegründet. Und damals, als ich da war, hatten sie so eine Marktforschungsfirma, die hieß irgendwie BIS Macintosh. Und da war ich ja nur als Student, junger Mann, wie alt war ich da? 22, 23, ja. Und habe dann da eine Arbeit gemacht für 9 Wochen. Und die Arbeit, die ich da bekommen hatte, war Value-Added Services and Mobile Communications. Ja. Und da wusste ich, also Value-Added Tax kannte ich ja, aber Value-Added Services kannte ich auch gar nicht. Und meine Aufgabe war es eigentlich, die ganzen Mobilfunkfirmen und Hersteller und Anbieter und Nokia, was alles so groß war, anzurufen, mit denen zu sprechen und zu fragen, was plant ihr denn noch mit Mobiltelefon zu machen, außer zu telefonieren? Ja, das war damals total schräg. Ja, telefonieren, klar, was sonst? Ne? Also heute ist ja das Feature, worauf die meisten, vor allem Frauen, verzichten können, das Telefonieren beim Telefon, beim Mobiltelefon, weil sie ansonsten alles andere machen. Aber damals war es eben so, und dann gab es ja eben diese Subcarrier Message Systems, ja, SMS, ja, SMS, die dann eigentlich nur für Systeminformationen waren. Ne? Und da haben sie gesagt, das SMS-Netzwerk, das kann man eigentlich nutzen, um auch Kurzmessages irgendwie abzuschicken und so weiter. Und das waren so ein paar schräge Ideen. Ich habe diesen Report noch irgendwo rumliegen, den ich da gemacht habe. Das ist eigentlich ganz lustig, wenn man das sich nochmal anguckt. Aber das war eben, wie gesagt, auch nur in der Ausbildung habe ich das gemacht. Dann bin ich wieder zurückgegangen, habe hier meinen Industriekaufmann gemacht und meinen Betriebswirt der Wirtschaftsakademie und habe dann im Springer Verlag angefangen zu arbeiten. Und dann bin ich eben in der Beteiligungsabteilung gewesen, also M&A, Mergers and Acquisitions. Ja, damals, ich habe immer gesagt, M&A malen und ausschneiden hieß es. als junger Mann sozusagen, wir hatten auch noch keine Computer. Manchmal fühle ich mich wie Opa erzählt vom Krieg. Ne? Weil ich sage, damals, ja, da gab es keine Mobiltelefone und da gab es keine Computer. Und also, natürlich gab es Computer, aber das war irgendwie, keine Ahnung, Mainframe in irgendeinem System. Und man hat damals auch auf Schreibmaschinen mit Durchlasspapier geschrieben. Und es ist wirklich völlig irre, ja, wenn man sich das überlegt, wie wenig das eigentlich her ist. Und dann war ich eben in dieser Beteiligungsabteilung und da hatte ich einen richtig guten Chef, also den einzigen Chef, den ich wirklich respektiert hatte in meinem ganzen Leben damals. Der hat mich immer machen lassen. Also der hat mir diese...
Wer war das?
Jürgen Langer hieß der Mann. Der war Direktor Beteiligung, Axel Springer Verlag. Und der hat immer so die Philosophie vertreten, also man muss lieber viele junge Löwen haben, die man am Stand zurückzählt, als die Hunde, die man zum Jagen tragen muss im Endeffekt. Ne? Und immer wenn ich eine Idee hatte, so, ja, mach mal. Und da hat mir auch gleich als erstes ein Riesengehalt, also damals für damalige Welt, ein Riesengehalt gegeben für jemanden, der gerade mal Mitte 20 war und irgendwie so eine Schmalspurausbildung gemacht hatte. Da habe ich dann ungefähr das Gleiche verdient wie jemand, der irgendwie 10 Jahre älter war und promoviert hatte. Ja, und der mich da sagt, wieso habe ich den Doktortitel gemacht? So, ich weiß ich doch nicht, das ist halt deine Schuld. Ja, keine Ahnung, ja. Ich habe gesagt, ja, Sie machen eine gute Arbeit, ist wunderbar, kriegen Sie auch das gleiche Geld. Und dann war es eben so, damals wollte der Axel Springer Verlag in Spanien eine Bildzeitung machen, unter dem Namen Claro. Und da war eigentlich die gesamte Beteiligungsabteilung ausgeflogen in Spanien. Und ich habe dann eben Malen und Ausschneiden immer so die spanischen Landkarten und wo die Distributionswege und so weiter hinkommen könnten und so. Und dann war ich eben alleine in dieser Beteiligungsabteilung und da kam ein Fax. Und dieses Fax war von einem kleinen Konsortium von Schiersten, die man hatten. Das war so eine Investmentbank, American Express und ich glaube Olivetti aus Italien. Und die haben gesagt, ja, wir suchen also Konsortialpartner, die in Deutschland sich mit uns um die digitale Mobilfunklizenz bewerben, D2. Ja? Und da habe ich gesagt, hey, da weißt du doch was, ja? Value-Added Service in Mobile Communications, habe ich mich erinnert. Irgendwie 2 Jahre vorher war ich in England und so weiter, ja? Die Fax nicht in den Müll geschmissen, habe gesagt, da machen wir was draus. Dann habe ich meinen Chef angerufen in Spanien und er so, ja, mach mal. Ist egal. Ich so, okay, alles klar. Darf nur kein Geld kosten. Ne? Ich so, okay, gut, bewerben wir uns natürlich. Ne? Naja, hat er noch ein paar Kontakte gehabt, irgendwie zur Bayerischen Hypobank und so weiter. Und haben wir dann ein Achterkonsortium zusammengebracht. Man musste damals, also heute werden ja diese Lizenzen versteigert für sehr viel Geld, Milliarden. Die erste Lizenz damals, die D2-Lizenz, die heute Vodafone ja ist, Die wurde damals noch vergeben durch einen Prozess. Da musste ein sogenannter Lizenzantrag geschrieben werden. Der musste 1000 Seiten haben und da gab es 10 Konsortien und angeblich ein Professorengremium sollte sich alle irgendwie 10-mal 1000 Seiten durchlesen und dann Schulnoten vergeben und sagen, der hat den besten Antrag. Zwinker. Natürlich wurde das Ding politisch vergeben im Endeffekt. Deshalb auch hat Mannesmann das ja damals bekommen, weil die in Nordrhein-Westfalen waren und damals war der, ich glaube, der war Ministerpräsident, der Johannes Rau, der später auch Bundespräsident wurde, der hatte den meisten Muskel quasi politisch und der hat das Ding dann eben nach Düsseldorf geholt, eben zu Mannesmann und dann ist aus dem Röhrenkonzern eben, die haben ja ihr ganzes Business dann wegschmeißen können, weil sie gesagt haben, okay, ist viel besser, weil Mobilfunk viel mehr Geld zu verdienen ist, ja, so wie Nokia ja auch. Nokia gibt es ja immer noch, ja? Weißt du, was die vorher gemacht haben?
Gummistiefler, so.
Genau, ja. Ja, also genau, Vodafone hat sozusagen vorher Röhren gemacht, Stahlröhren und dann eben Vodafone, da wurden sie ja dann an die, also das D2, Mannesmann hieß es damals, wurde dann an Vodafone verkauft, die dann eben rüberkamen, immer größer wurden. Aber in den Anfängen damals war es jedenfalls so, da gab es eben 5 große Konsortien, die sich da beworben hatten. Man musste dann nachweisen, dass man Zugang zu, ich glaube, 2 Milliarden Mark oder irgendwas hat. Also, dass man das sozusagen stemmen kann, also theoretisch, ja, wenn man die Lizenz kriegt. Man musste Testzellen aufbauen, man musste eben alles Marketingkonzept schreiben.
Und das hast du alles gemacht?
Nein, ich habe so nur koordiniert, ich hatte keine Ahnung. ich habe das einfach nur gesagt, okay, wir brauchen das Konsortium zusammen. Ich hatte ja immer meinen Chef sozusagen, der immer alles abgesegnet hat, der eigentlich offiziell dafür stand, aber der irgendwie ansonsten in Spanien irgendwie diese spanische Bildzeitung irgendwie auf den Markt bringen wollte. Und deshalb habe ich das quasi dann in seinem Kopf, wir haben dann eine Gesellschaft in München, glaube ich, gegründet. Damals, weil wie gesagt, es darf kein Geld kosten, aber allein dieser Lizenzantrag selber hat ungefähr damals 10 Millionen Mark, also 5 Millionen Euro gekostet, den irgendwie erstellen zu müssen, also mit viel, viel Geld und es durfte ja kein Geld kosten. Deshalb hatten wir diese Idee, wir nehmen quasi von den 8 Konsortialpartnern irgendwie das Geld ein, sozusagen in eine eigene Firma und so weiter und diese Firma macht es dann und dann springen ja sogar am Lizenzertragserstellung nochmal irgendwie eine 500.000 verdient oder sowas. Jedenfalls ist das wohl ganz gut geworden. Wir sind dann offiziell, wie mein Chef damals sagte, Second Winner ist immer First Loser. Ne? Also wir sind Zweiter geworden in diesem offiziellen Contest. Also nach dem. Und es war eben auch so, dass da das extrem politisch wurde. Also wenn du dir heute nochmal Artikel anguckst von damals, das ging ganz groß durch die Presse, das ist die Lizenz zum Gelddrucken und so weiter und so fort. Stimmte ja letztlich auch, weil die ganzen Businesspläne, das ist also eines der wenigen Fälle, wo ich aber später sehr, sehr viele Businesspläne gesehen und auch bewertet oder immer wieder nach unten korrigieren lassen müssen, auch von Venture Capital Beteiligung. Eines der wenigen Fälle, wo diese optimistisch denn Businesspläne immer noch wieder übertroffen wurden, naja, im Endeffekt. Das war eben 89 und das war eben die Lizenz zum Gelddrucken. Und dann gab es eben diese Geschichte, weil du hattest mich angesprochen auf den Vorstandsassistentenjob. Ja. Und das war eben so, dass ich, das wurde damals sehr politisch und bevor das vergeben wurde, hatte jeder seine Einfluss versucht geltend zu machen. Und damals hatten wir ja eben diesen Peter Tamm, den Vorstandsvorsitzenden vom Springer Verlag. Und Springer Verlag war natürlich damals auch schon sehr, sehr einflussreich und groß und so weiter. Und da hatten wir irgendwann Besuch von Helmut Kohl, ja, Bundeskanzler und so. Und wie das immer so ist bei den Vorstands, wird dann so eine Agenda gemacht und so weiter. Und dann musste auf die Agenda auch Mobilfunk, ja, so. Und dann hieß es irgendwie, was ist das? Wer hat denn Ahnung? Dann haben sie ganz tief in die Kiste gegriffen, Büttner rausgeholt nach dem Motto, okay. Auf einmal stand ich da vor Peter Tamm und Helmut Kohl und habe erzählt, warum der Springer vielleicht die Mobilfunklizenz kriegen sollte, so ungefähr. Und wie gesagt, wir haben es dann letztlich, der Vorstandssekretär fand mich irgendwie klasse, gesagt, den müssen wir sofort haben. Hier hol ihn mal gleich ins Vorstandssekretariat hier zum als Assistent. Ja. Und es war eine Riesenchance und Aufgabe sozusagen, weil ich der jüngste Assistent, den sie damals hatten, war irgendwie Mitte 30 und ich war Mitte 20, war ich irgendwie total irgendwie. Ja, und ich habe es dann aber abgelehnt, ja, weil ich gesagt hatte, nö, klar, ich bin davon ausgegangen, wir kriegen die Lizenz, ja, und mein Chef wird dann der Geschäftsführer von Digitalix und wir machen eine Mobilfunkfirma und so weiter. Und alles um Gottes Willen, deine Karriere ist im Eimer, du hast das große Angebot abgelehnt und so weiter und so. Ja, wir kriegen die Lizenz nicht, ich kriege das Angebot nochmal. Und dann bin ich also 1991 bin ich dann Assistent des Vorstandsvorsitzenden gewesen, mit 2 anderen Leuten noch, hatten so ein Büro und ich war dann eben zugeteilt für neue elektronische Medien und habe dann einen relativ, sag ich mal, sehr hoch angesehenen, aber für mich doch nicht passenden 1,5 Jahre so einen Job gemacht, so im Anzug da hier zwischen Hamburg und Berlin hin und her fliegen und Protokolle schreiben. Also ich war damals auch dabei bei der Gründung von Sat.1 und Gründung von Radio Hamburg und das war alles ganz lustig, diese Zeit damals. Und deshalb habe ich den Bereich dann interaktive Medien genannt, so interaktive da war auch damals kein Verständnis. Damals habe ich der große RTL-Chef Helmut Thoma, den habe ich mal getroffen, der sagte dann, ja, ich interagiere höchstens in meinem Kühlschrank. Das sieht man auch. Aber sonst, im Endeffekt war es eben so, dass da überhaupt gar kein Verständnis war. Also wir sind total schräg und wir haben dann uns eben überlegt, was wir da machen. Und ich habe dann eben in dieser Abteilung Interaktive Medien als erstes so einen Telefoninformationsservice quasi gemacht. Damals gab es die von der Telekom so 0190er-Nummern, die vergeben wurden. Da konnte man auch Geld verdienen, indem man eben die Telekom beteiligt mit 50% an den Dingen. 50% waren dann die Erlöse, die du selber haben konntest und da konntest du alles machen. Natürlich, Springer konnte alles machen außer Porno. Also das sind natürlich die meisten, wenn so Sex-Hotlines oder so, konntest du als Springer war dann nicht machen. Aber wir haben dann Fußball, Telefon, Bayern, München, Phone, Dortmund, Borussia Dortmund, Phone, Horoskope und so weiter und so fort. Die Firma hieß dann Computel. Haben wir gegründet, den wurde dann auch für was 100 Millionen, glaube ich, verkauft. Also die wurde ganz erfolgreich. Und aus der Geschichte ist dann die Idee entstanden, sagen wir, lass uns doch irgendwie einen eigenen Multimedia-Online-Service basteln. Und das ist dann das Ding gewesen, wo ich dann selber meine eigene Gesellschaft gemacht habe. Da habe ich die Geschäftsführung dann genommen, habe insgesamt 30 Mitarbeiter gehabt und habe da gesagt, okay, 50% Axel Springer, 50% Deutsche Telekom. Das ist so, ne? Dann kannst du sozusagen relativ gut machen, was du willst, weil im Endeffekt hast du nicht sozusagen einen direkten Chef, sondern du hast zwei Gesellschafter und kannst so ein bisschen dein eigenes Ding machen. Und da habe ich dann wirklich was Eigenes entwickelt, was ganz toll ist, ja.
Okay, aber das war dann immer noch nicht AOL, ne? Das war dann immer noch.
Genau, das war damals, ja, wie gesagt, es war damals, muss man sich vorstellen, also wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, wir reden von 1992, also es war 2 Jahre vor das World Wide Web, WWW gab es vorher 2 Jahre gar nicht. Und das heißt, alles, was irgendwie über die Leitung war, das war irgendwie schräg. Und es gab so in Amerika erste Sache, damals gab es MSN, ja, Microsoft Network, ja, und eben auch AOL als erstes. Und da sind wir dann eben, bin ich öfter rübergefahren, habe mir eben angeguckt, was in Amerika so losgeht. CompuServe gab es damals auch noch als Service und habe mir das angeguckt und habe gesagt, wenn man das jetzt irgendwie, die Bandbreiten waren eben nicht so groß, wenn man das irgendwie multimedial machen kann, also irgendwie mit Bildern oder irgendwie, das waren ja alles nur ASCII-Texte und so weiter, musstest du irgendwie schräg, also gab es mal so ein komisches Spiel, Leisure Suit Larry, wo du irgendwie dem mal Befehle geben musst und so weiter. Und also es waren so sehr, sehr limitiert durch die Bandbreite, weil irgendwie die Bitraten eben so gering waren, aber man konnte sich schon vorstellen und wir hatten dann eben die Idee, wenn man das damals kombiniert hätte, weil die Bandbreiten auch auf lange Sicht noch schmal waren, mit einer CD-ROM, dass man quasi bestimmte Bildmaterialien auf eine CD-ROM ablegt und dann sozusagen dann zugreifen lässt und dann kriegt man so einigermaßen multimediale Darstellung. Und da haben wir so einen Prototypen entwickelt von einem multimedialen Online-Service und den wollten wir dann eigentlich groß vermarkten sozusagen, ja, mit dem Axel Springer Verlag. Aber dann kamen eben auch da wiederum Managementprobleme dazu. Dieser neue Vorstandsvorsitzende vom Axel Springer Verlag, der eben zu lange bei Zigarettenfirma gearbeitet, wurde ja gleich lungenkrebskrank und ist dann innerhalb von 2 Jahren ganz jämmerlich eingegangen, gestorben, auch mit Mitte 40 schon. Und diese Zeit der Paralysierung, ja, war natürlich auch schlimm, weil dann seine Sekretärin nur Zugang zum Krankenbett hatte und dann irgendwie kannst du neue Projekte natürlich in den Plan völlig vergessen. Und deshalb hatte ich mich dann selbstständig gemacht, habe eine eigene Firma gegründet, habe also von den 30 Leuten, die 7 Leute, die mitmachen wollten, haben unsere eigene Firma gemacht. Die haben wir dann Leo Medienkonzepte genannt, Leo für den Löwen, der so ein bisschen gegen den Wind, und haben dann mit den damals schon anfangenden Gesprächen mit AOL auch und auch mit Microsoft. Wir hatten damals zu tun mit einem, ich habe gerade gesehen eine Doku über Bill Gates, ich denke, es ist Inside Bill's Brain, hast du das gesehen? Nee. Über Netflix, ganz tolle Folgen, also was Bill Gates jetzt macht. Also,
achso, okay, das kenne ich. Also das, ja, die ganze Forschung und wie er das, genau, macht und welche Bücher.
Genau.
Also,
okay. In einer Folge taucht ein Mann auf, der heißt Nathan Myhrvold. Ja, das ist der Typ, der seine Atomkraftwerke macht, diese ganzen Atomkraftwerke. Der macht ja, also eins seiner Riesenprojekte von Gates ist ja im Moment, dass er sozusagen die Atomkraft, sagt er, ist eigentlich total schlecht angesehen, weil sie einfach nur auf alter Technologie verwendet. Du musst einfach kleinere Atomkraftwerke mit neuer Technologie, das muss einfach nur davon ausgehen, dass die niemals, niemals irgendwie nicht gekühlt sind. Ja, wenn sie nicht, dann ist alles in Ordnung. Und so haben sie so verschiedene Prototypen und das macht das Projekt. Das ist der Typ, mit dem wir damals gesprochen haben, der war direkt bei Microsoft unter Bill Gates, der diese neuen Services gemacht hat. Also da habe ich zufällig gedacht, oh nee, dann haben wir doch mal damals schon gesprochen. Also mit denen hatten wir waren so ganz bei den Pionieren, eben auch mit AOL und wollten das eben hier in Deutschland machen, mit dem Springer Verlag zusammen. Dann kam,
das heißt, deine eigene Firma wurde dann finanziert von dir selber oder von wem?
Genau, also wir haben sozusagen, Ja, finanziert im Endeffekt. Wir haben ja sozusagen nur sozusagen eigene Mitarbeiterkosten gehabt, aber wir haben selber eigentlich auf Gehalt ja verzichtet. Ja, im Endeffekt ging es um Büroräume und so ein bisschen sozusagen die Entwicklungskosten sozusagen einigermaßen zu tragen, sodass wir dann das, was die AOL-Leute in Amerika so zum Beispiel in Deutschland umsetzen konnten.
Also war kein, aber schon irgendwie ein Bruch. Ich meine, du bist dann bei Springer raus. Natürlich. Und sagst, okay, ich bin ja jetzt dann endgültig aus diesem ganzen System raus und mach dann jetzt mein eigenes Ding. Das ist ja schon ja, ein Step sozusagen.
Das war ein großes Risiko auf jeden Fall auch. Und es war ja dieses Thema eben wir machen lieber einen Schlipsladen am Gänsemarkt, als dass wir irgendwie jetzt in dieser Corporate-Welt weiterleben. Aber wir hatten eben auch damals sehr viel, sag ich mal, Vision. Ich kann es heute gar nicht mehr so beschreiben, warum wir das eigentlich total bescheuert. Ja? Also eigentlich, wenn man sich im Nachhinein, ich versuche es mir gerade zu erinnern, warum wir das eigentlich oder ich das damals so gemacht habe. Und ich kann das eigentlich nur damit beschreiben, wie kennst du diese Comics, wenn du sagst, da läuft eine Figur und so weiter und läuft immer weiter auch über einen Abgrund hinweg und fällt ja erst runter, wenn er runterfällt.
Ja,
also,
ja, ja, ja.
So ähnlich, wir sind einfach immer weitergelaufen. Irgendwie fast schon so nach, wir machen das hier, wir machen das und so weiter. Und dann hatten wir eben mit Microsoft gesprochen, mit AOL gesprochen und sagen, wir machen das und wir suchen eigentlich einen Finanzpartner, der uns das finanziert. Ja? Und dann kam eben Bertelsmann ins Spiel, ja, wo die gesagt haben, weil der Springer Verlag raus war, weil wir hatten gesagt, okay, Springer, ihr könnt uns ja weiter finanzieren, ja, könnt ihr eine Beteiligung kriegen an dem Laden, was wir machen sozusagen, aber die waren eben raus durch diese Krankheitsgeschichte, haben gesagt, okay, machen wir das mit Bertelsmann. So, und dann
Thomas Mittelhoff damals.
Genau, Thomas Mittelhoff damals. So. Da haben wir gesagt, wir suchen sozusagen jemanden, der an die Stelle von Axel Springer geht und haben dann Bertelsmann als Finanzpartner genommen. Und dann haben wir uns sehr schnell von Microsoft umgeswitcht auf AOL und haben dann dieses AOL die Verhandlung, die habe ich dann letztlich ja geführt zwischen Bertelsmann und AOL. Das heißt, okay, AOL gibt es Geld, AOL die Technologie und das Ganze basiert auf unserem Team hier in Hamburg. Ja. So, und deshalb ist Hamburg auch die Gründungsstadt gewesen von AOL Europa. Dann haben wir hier die Gesellschaft gegründet und aus meiner Gesellschaft Leo Medienkonzepte wurde dann AOL Deutschland. Und dann haben wir noch eine AOL Frankreich gegründet, AOL England und eine Europa Holding dazu.
Und dann war das aber, sagen wir mal, bis zu dem Moment, wo es dann irgendwann verkauft wurde. Wie groß? Also
Wie groß kann man sich vorstellen? Also ich habe ja diese Firma geleitet, also ich operativ habe ich AOL Deutschland geleitet, also die deutsche Gesellschaft. Und ich hatte dann nach 2 Jahren hatten wir, glaube ich, 300 Mitarbeiter in dem Dreh. Also das waren 100 Mitarbeiter sozusagen hier in Hamburg. Und dann gab es nochmal so 50 Mitarbeiter, die irgendwie in Saarbrücken waren im Callcenter. Und dann gab es noch ein irisches Callcenter, wo auch noch Leute waren. Das war da viel eben Kunden. Es ging hauptsächlich um Subscription Service. Das heißt, es ging einmal um Direktmarketing, also Leute, die sozusagen das nach Hause. Und dann mussten die irgendwie angeleitet werden und mussten die am Telefon irgendwie sehen, dass sie da irgendwie online kommen. Das
okay. Und dann bist du irgendwann raus aus der Sache?
Ja, da war es dann so, wie gesagt, von meinem Ursprungsansatz, ich mache einen Multimedia-Service, was Neues und so weiter, ist es natürlich ein bisschen dann eher in so eine Vertriebsschiene reingelaufen, ja. Und gesagt, okay, gut, dann war es erst eben sehr skeptisch. Alle Leute sagten, ja, was ist das, die Onliner, was ist das für komisch, Online, was ist das für ein Quatsch so ungefähr. Ja? Ich habe jetzt gerade eine Doku gesehen über Clive Davis, kennst du den Musikproduzenten?
Ja, ja, ja,
genau. Das war zeitlich ungefähr gleichzeitig, war BMG, Musikbusiness war riesig bei Bertelsmann, dachte, Online, was ist das, ja, das ist alles Quatsch. Und irgendwann kam der Chef von Mittelhoff, also der Marc Wössner, der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, kam dann irgendwann immer hier zu unseren Räumen und dann klatschte er so gegen eine Säule. Das ist ja eine richtige Firma hier. Und dann war mir klar, wieso die Denke in Gütersloh war, nach dem Motto, das ist irgendwelche Freaks, keine Ahnung was, das ist eine richtige Firma. Und die ist dann auf einmal so erfolgreich und so groß geworden, dass auf einmal so viele Leute dazu kamen und dann hieß es, gibt es diesen Spruch, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Ja? Und dann hast du auf einmal, alle möglichen Leute haben es erfunden, auf einmal bist du dann wieder ein Rad im Getriebe. Ich fühlte mich so wieder nach dem Motto, okay, wir hatten 300 Mitarbeiter, wir hatten alle Namensschilder und es war irgendwie nicht mehr mein Ding. Ja? So. Und dann habe ich gesagt, okay, für mich ist das auch nicht so dieses tägliche Geschäft immer wieder das Gleiche. Ich brauche immer irgendwie einen neuen Anreiz, immer wieder was Neues zu machen. Also um es zu vergleichen, sage ich mal, im Fußball, ich wäre eher Klinsmann als Löw, sage ich mal in dem Sinne. Ja, also Klinsmann geht einmal hin, macht mal, okay, was sind wir hier hinkriegen? Und Löw macht dann eben sozusagen
20 Jahre lang
immer nochmal eine EM, nochmal eine WM und so weiter. Also für mich ist es dann irgendwo der Reiz dann weg. Und ich sage, okay, das läuft jetzt irgendwie. Und habe das dann übergeben an meinen damaligen Partner Andreas von Plotnitz als Geschäftsführung. Und ich habe dann aber aus dieser Situation wieder mein eigenes Learning gemacht, habe gesagt, irgendwie musst du was machen, wo du jetzt zwar hast du was Eigenes, hast jetzt auch eine Beteiligung an dem Laden, aber es irgendwie, keine Ahnung, kannst du das jemals monetisieren. Wurde ja dann monetisiert, als es irgendwann verkauft wurde, aber im Endeffekt, gut, hast du jetzt eine Mini-Beteiligung an so einem Laden, sagst, okay, aber im Endeffekt Giganten Bertelsmann, AOL, ein bestimmtes Geschäft machen oder was du willst. Und im Endeffekt bist du da aus deiner, in deiner Firma, eigenen Firma, hast du eigentlich nichts mehr zu tun, da kannst du irgendwie nochmal mit deinen ursprünglichen 5, 6 Leuten mal ein Bier trinken gehen, ach, weißt du noch, damals und so weiter, bin ich gar nicht der Typ irgendwie, sondern sag, okay, irgendwie muss was Neues kommen. Und da habe ich eben gesagt, eigentlich ist doch dieser Ansatz vom Venture Capital, das ist doch eigentlich der richtige Ansatz, dass man sagt, also anders als, dass man die Corporates sozusagen immer wieder die Angestellten, also hast du, wirst du ausgequetscht, ausgenutzt von den großen Unternehmen, sondern dass du sagst, diese Dreiklang aus, also wiederum wie früher Internet, ja, zwischen Telekommunikation, Medien und Computern, ja, haben gesagt, machst das Internet und die neue Firmenkultur, neue Unternehmenskultur ist eben eher, du nimmst Kapital, du nimmst Ideen und du nimmst das Management, ja, so, und du beteiligst ja alle irgendwie an dem Laden, so dass, heute ist es total Standard, das ist, was ich erzähle, was erzählten da, aber es war, damals gab es es eben einfach nicht, ja, dass man sagt, du kannst dieses Alignment of Interest haben, das heißt, dass du die Interessen der Leute alignst, dass also das Interesse des Managers eben nicht ist, möglichst viel Gehalt zu kriegen, ja, sondern dass alle sozusagen am Wertzuwachs der Firma partizipieren. So, indem du sagst, okay, du bringst deine Idee rein, du bringst deine Management-Talente ein und du bringst deine Kohle ein und wir zusammen machen das Ding.
Und wo, ja, hast du jetzt Geld dafür dann hergeholt?
Ja, dann habe ich ihm gesagt, okay, dann musst du erstmal hingehen, da wo es eigentlich sozusagen wirklich auch gelebt wird. Also bin ich dann in Silicon Valley gegangen. Ja, habe ich gesagt, gut, bin ja Klein Jan sozusagen, immer noch Klein Jan in Anführungszeichen, wir reden jetzt vom Jahr 97, ja, war ich ja 33. Bin ich also hingegangen und habe gesagt, gut, fragst du doch einfach mal. Ne? Damals war die Industrie noch nicht so groß, ne? War noch relativ zugänglich und bin den ganzen Industriegrößen, die es damals gab, eben Kleiner Perkins und diese, weiß ich, ob das hier was, in Menlo,
ja, Menlo Park, ja, Sequoia,
Santa, ja, genau. So, die Sequoia war damals gerade erst am Anfang, aber die größte Firma war damals Kleiner Perkins, die eben das gemacht hat, und habe ich damit den Winut Kuschler ist zum Beispiel ein Name, da ist es ein totales Idol geworden für alle Leute. Habe ich mit denen geredet, hab die einfach nur gefragt, okay, wie ist denn das? Hab mir so die ganzen Sprüche aufgeschrieben, so diese dann One Bad Company can take all of your time und never throw good money after bad und so weiter. All diese Geschichten, die sie sozusagen alle so aufgenommen haben, habe ich gesagt, okay, irgendwie. Das heißt, du brauchst irgendwie, genau deine Frage, wie kriegst du eigentlich das Geld jetzt rein? Ja, so. Und wie funktioniert das eigentlich? Also wie machen die das? Ja, woher kriegen die Kohle? Und dann habe ich irgendwann, da war ich glaube ich in Las Vegas irgendwann bei so einer Convention und habe dann irgendeinen Typen an der Bar irgendwie mit dem so lange gesessen, bis der mir einfach gesagt hat, ach komm, ich mal dir das mal auf. Und dann hat er mir das aufgemalt. Ich so, ah, weil kam die Erleuchtung. Also das Thema, du brauchst einen General Partner und du brauchst Limited Partners. Das heißt, der General Partner ist derjenige, der
den Fonds führt.
Der Fonds führt und der sozusagen aber nicht die Kohle bringt, ja. Und die Limited Partner sind Leute, die Kohle reinschmeißen, kriegen eine Kohle. Und das ist einfach so. Damals das Modell war, der Limited Partner gibt 99% des Geldes oder die Limited Partners und der General Partner 1% des Geldes und Return geht eben 80% an den Limited Partner und 20% an den General Partner.
Das ist sogar der Carry dann.
Genau, das ist der Carry, genau. Mhm. Damals zwischen 20-25% Carry. Und dann dazu eben 2% Management Fee. Deshalb ist immer 2,20, ne? Also 2% Management Fee, 20% Carry. Ja? Und aus diesen 2%, wenn du, sag mal, da hast einen 100 Millionen Fund, da hast du 2 Millionen Management Fee, daraus speist du dann deine 1% Investment sozusagen auch noch mit rein. Ne? Weil das ja auch über 10 Jahre dann geschlossen wird. Das Ganze musst du über 10 Jahre machen mit Committed Capital, weil du natürlich diese Greed and Fear Cycles dann irgendwie mit überleben musst und so fahren. Da habe ich gesagt, okay, also das heißt, du brauchst jetzt Limit Partners. Gehst mal hin, okay. Limited Partners im Endeffekt.
Jemand, der 100 Millionen in die Hand gibt.
So, ja, genau. Das ist auch mal ganz einfach. Ne? Also natürlich, wenn du Kleiner Perkins bist oder irgendein Fund und hast irgendwie Fund 1, Fund 2, Fund 3 und so weiter, so, dann kommst du da nicht rein. Das heißt, dann war es eben ganz praktisch, dass eben Bertelsmann schon gesehen hat, dass ich irgendwie sehr, sehr viele Ideen und gute Sachen drauf habe. Den hat auch mal gesagt, okay, machen wir doch mit dir. Ne? So. Und dann hatten wir eine Zeit, das dauerte 16 Monate. Da wollten die unbedingt, dass sie auch Venture Capital machen. Also ich habe das Thema Venture Capital auch bei Bertelsmann vorgestellt und so weiter. Machen wir denn alles? Ja, machen wir, geben wir 100 Millionen. Aber im Sinne von, also nicht General Partner mit Partnerstruktur, sondern ganz normal, hey, hätte ich wieder eine Abteilung gehabt, hätte ich, ja, so 100 Millionen zur Verfügung. Es hat so lange gedauert, bis ich wirklich auch so renitent war und das nicht gemacht. Ich habe dann nach 16 Monaten haben wir einen kleinen Fonds, einen 25 Millionen Dollar Fonds gemacht und gesagt, das war auch meine Unabhängigkeitsabteilung.
Das war dann deine eigene Firma, der
da
Fonds?
Da habe ich meine eigene, ja, BV Capital, also meine eigene Firma als General Partner und Bertelsmann war der einzige Limited Partner.
Und das hieß BV Capital, ja. Die, was ja heute nach wie vor, glaube ich, als E-Ventures bekannt.
Genau, das haben sie dann, ich bin ja dann irgendwann rausgegangen, habe ja ein paar junge Leute, die ich damals als Studenten reingenommen habe, hier aus Hamburg, die ich mitgenommen habe, oder aus Deutschland, also nach Amerika mitgenommen habe, die den Fund jetzt managen und die haben den dann umgenannt. Es kommt, ist eine andere Geschichte, weil ich dann wiederum auch über meine Kontakte damals hier Otto, also als ein Bertelsmann nicht mehr dabei war, erzähle ich klar nochmal. Jedenfalls, inzwischen heißt meine damals gegründete Firma E-Ventures, ja. Er hat Büros überall, keine Ahnung, auf der Welt, in Brasilien und so weiter und über eine Milliarde unter Management inzwischen. Ne? Aber damals haben wir eben angefangen mit 25 Millionen Pfand so. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt diese Unabhängigkeit haben. Das war für mich eben das Entscheidende. Und auch da bin ich wieder sozusagen genauso bescheuert wie damals irgendwie mit dem, warum ich war AOL rausgegangen und so weiter. Ich bin nach Amerika gegangen mit einer eigenen Green Card. Niemand hat mich rübergeschickt. Ja, ich hätte auch komplett im Nichts landen können. Ne? Also meine Kinder heute hören, denkst du, was, wenn du damals gerade geboren, gehst du rüber, machst du. Aber es hätte auch alles schief gehen können. Aber gut, du musst immer das Männchen denken. Es läuft und Hauptsache, du guckst nicht runter, läufst immer weiter, funktioniert schon irgendwie. Ne? Jedenfalls haben wir diese 25 Millionen Fund bekommen. Wir waren ja 16 Monate vorher schon vor Ort, haben natürlich als Eunuchen Venture Capitalist alles Mögliche verpasst. Unter anderem war Google in unserem Büro. Wir hätten 10% von Google haben können, indem wir nämlich das Europageschäft machen können. Aber wir hatten noch kein Geld. Ja, weil wir immer noch in Verhandlungen mit Bertelsmann waren, wie das so hin und her ging. Wir haben es trotzdem geschafft, am Ende des Cycles sozusagen von diesen 25 Millionen 5 Investments zu machen, von denen 4 tatsächlich Homeruns geworden sind. Ja.
Welche Firma war das?
Also das war einmal die Firma Expert City, die Go to my PC, das ist so eine Screensharing-Software, die ist ja gewesen. Dann haben wir die Firma Nuvo Media gemacht. Das war letztlich die Basistechnologie für das Kindle, Amazon später. Mhm. Und der Gründer Martin Eberhard hat dann mit dem Exit, den er gemacht hat, Tesla gegründet. Und ist dann wiederum von Elon Musk rausgeludet worden, aber das ist sozusagen die Firma. Und dann, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber es waren jedenfalls damals so auch sehr, sehr große Erfolge. So große Erfolge, dass wir gleich erstmal von Bertelsmann 50 Millionen hinterhergekippt bekommen haben. Ja, auch gleich größeren Fund machen können. Ja. Dann kommt das Timing-Thema. Dann hatten wir sozusagen, dann war ja die große Internetblase geplatzt irgendwann. Ne? So. Beziehungsweise das weiß man aber später. Wir hatten jedenfalls die ersten 5 Investments gemacht, davon 4 wirklich Homeruns. Ach ja, E-Groups war das noch. Was heute Facebook wäre oder sowas. Ne? Also es war von Yahoo gekauft worden. Yahoo Groups kennst du vielleicht. Mhm, das ist daraus geworden. Ne? Also E-Groups sind immer so kleine Firmen, die sowas machen. Heute ist es natürlich viel riesiger. Machst du einen scheiß TikTok und dann kauft Microsoft das für 100 Milliarden, keine Ahnung. Ja? Aber das war ja damals andere Dimensionen, aber damals auch schon für uns große Dimensionen. Also der Wert von diesen 25 Millionen war vielleicht 300. Ja? Im Endeffekt war Faktor 10 plus. Ja? Nur durch diese 4 Firmen. Das, weil die 5. war eine Abschreibung, das war weg. So. Haben wir nochmal 7 Firmen gemacht mit den 50 Millionen, ne? Fast forward, alle 7 Abschreibungen, alles in den Müll. Das ist wirklich. Aber so ist es eben, Venture Capital. Gesamtfund hast du 12 Investments, 4 Top, eigentlich hast du nur 1 oder 2 Homeruns, hast du 4 Homeruns und 8 Abschreibungen, ja? Hast du den Fund irgendwie auf 300 Millionen, was auch immer, das hast du insgesamt 75 Millionen reingebracht. Wunderbar, ja.
Und das heißt, du hast aber dann ein bisschen ruhigere Jahre verbracht sozusagen dann in dieser Krisenzeit.
Es war natürlich die Zeit, auf der einen Seite ruhigere Jahre, auf der anderen Seite war es die Zeit, wo ich ja diesen Prozess gegen Bertelsmann geführt habe.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Also dann war irgendwann während du schon weg warst, genau, wurde dann AOL Europe von AOL Mutter gekauft für wie viel?
Also es war ja Bertelsmann 10 Milliarden Dollar bekommen dafür, ja, für den Anteil, wo uns 75 Millionen einmal gezahlt wurde.
Und das war dann schon zu Zeiten, wo dann Middelhoff auch Vorstandschef war.
Genau.
Und dann hast du gesagt, Moment mal, die Firma habe ich doch mal gegründet, ich will da noch was von haben.
Ja, so einfach war es nicht. Es war schon so, dass ich ja auch einen Vertrag hatte mit Bertelsmann, wo auch ganz klar schriftlich festgehalten wurde, dass wir eine Firma gründen und dass ich dann an dieser Firma, die dann gegründet wird, meine Minderheitsbeteiligung bekomme. Ja? Weil wir noch nicht genau wussten, was wird das. Ja, mit AOL, Microsoft, was auch immer, gesagt, komm erstmal. Und ich war ja immer so, okay, ich fange erstmal an zu arbeiten. So. Und dann wurde das sozusagen immer, und ich habe dann gesagt, auch als in dem Prozess, als ich dann rausging, als ich dann sagte, okay, ich will jetzt sozusagen was anderes machen und so weiter, was mit meiner Beteiligung, und mittlerweile immer, nein, das ist noch nicht erfolgreich und irgendwann, wir können das doch gar nicht bewerten und so weiter und so. Ja, also es war immer, ich wurde immer vertröstet, ne? Aber es war, das Thema war eigentlich immer da, alle paar Monate war ich wieder im Büro oder hin und her, ach ja, nee, und so weiter und so. Und dann war ich eben schon mit anderen Themen beschäftigt, im Jahr 2000, glaube Februar 2000, las ich in der Presse, Anteil verkauft für 10 Milliarden. Ich so, habe ich ihn angerufen, Thomas, ich glaube, jetzt kann man es doch bewerten. Eigentlich schon, ne? So, ja, 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 kann man nach Gütersloh und so weiter. Dann war ich dann da. Und da war er so ganz auf, ich habe ihn ja nach 20 Jahren jetzt wieder getroffen, jetzt gerade im Bootshaus.
Hat er mir erzählt. Ja, wir haben den nächsten Großprojekt vor.
Ah, lustig.
Erzähl dir gleich.
Lustig, ja, das ist, genau. Jedenfalls habe ich ihn ja da im Büro getroffen und dann hat er, das hat er mir übrigens auch bestätigt, dass er, auch, er hat mir noch bei den, er hat dann gesagt, ja, nee, ich bin jetzt Vorstandschef und so weiter und das sieht ja aus wie ein Freundschaftsdienst. Also wenn du meinst, du hast irgendwie da einen Punkt, dann musst du vor Gericht gehen, musst du uns verklagen. Sag ich, ist das dein Ernst? Sag ich, ja, das musst du machen. So, sag ich. Hat mir letztes Jahr nochmal bestätigt, ich habe dich dazu gebracht, vor Gericht zu gehen. Sag ich, ich bin gar nicht der Kläger, ich bin gar nicht der Typ, der irgendwie großartig, ich sage mal, whatever, aber ich gesagt, gut, ja. Dann habe ich
jetzt.
Ja, ja. Es war also eher so, dass ich sage, wow, die wollen mir da echt, ich gesagt, ich kann dir einen Bonus geben von 500.000, ne? Sag ich, das kann ich ja nicht mal zählen in Prozent, in Promille, ja, was das ist, ja. Ich,
von 10 Milliarden, ne?
Ja, gib mir irgendwas, was, wo ich zumindest das Gefühl habe, nicht verarscht worden zu sein. Ich habe das alles auf meiner Basis aufgebaut. So, wie ist es dann weitergelaufen? Wir hatten einen Anwalt in San Francisco, der unsere Venture Deals gemacht hat. Das war ein Deutscher, der aber in einer amerikanischen Riesenkanzlei gesessen hat. Klaus Burmeister. Mit Klaus saßen wir dann beim Essen zusammen und so weiter, habe ich dann meine Geschichte erzählt. Und Klaus so, zeig mir doch mal, was du hast. Ne? Ich so, okay, gut. Dann sind meine Aktenordner hier rübergeschoben. Zwei Wochen später ruft er mich an und sagt, du, ich würde das machen für dich. Sag ich, echt? Sag, okay, ja. Bitte, ja. Ja,
klar,
ja, ja, mach doch mal. Also kostet nicht, ich nehme aber Retainer, also 30% oder was auch immer, ne? Was da rauskommt, kriege ich dann. Ne? Sag ich, okay, geht los, ne? So, dann hörte ich 9 Monate gar nichts, ja. So, der hat dann.
Ja, da warst du frustriert. Ich meine, du hast da 10 Milliarden gehen und du hörst dann 9 Monate lang nichts. Da warst du trotzdem ruhig geblieben und gesagt, okay, jetzt scheint so zu sein, als wenn ich nichts abbekomme und.
Nein, ich lasse sowas nicht auf mir ruhen. Ne? Also ich hatte ja gesagt, okay, wir machen das so. Und Klaus Burmeister hat jedenfalls das vorbereitet alles, ne? So, und das war, aber sein Ansatz war auch, wenn du also im Mittelhof zum Beispiel, ne, Thomas. Bin ja per Du mit ihm, Thomas mit Mittelhoff, war ich ja jetzt, wie gesagt, letztes Jahr im Bootshaus Essen. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde es ja als total verständlich. Was ich dir echt übel nehme, ist, dass du mich persönlich verklagt hast. Ne? Sag ich, das muss ich doch. Wenn ich jetzt, und das war ja auch Klaus Burmeisters, wenn ich einen Dinosaurier hauen will, dann kann ich nicht ihn pieksen und weglaufen, dann muss ich ihn einmal an der richtigen Stelle richtig treffen. Ja? So. Und das haben wir natürlich 9 Monate vorbereitet. Das, wir mussten natürlich alles dafür sorgen, dass wir das Forum in Amerika haben, dass Mittelhoff persönlich involviert ist, dass er persönlich die Klage zugestellt kriegt. Er wurde ja persönlich gesurft, so wie in so einem Film, ne? You're surf.
Hat er mir jetzt, ja, also es gibt demnächst ein Doku-Projekt mit Thomas Mittelhoff.
Ach was.
Und das haben wir vor kurzem Dreh, aber ich verrate es hier schon im Podcast, eigentlich soll es eine Überraschung sein. Über sein Leben. Wir machen zum ersten Mal in der OMR-Doku und da hat er dann mir 4 Stunden lang auch alles erzählt. Und da habe ich natürlich auch danach gefragt. Ja, da hat er mir genauso erzählt, ja, wie ihm das zugestellt wurde.
Und mal, genau. Peninsula.
Total baff war, dass er das bekam und dann auch sauer war, dass es ihr persönlich darin war und sagte, oh Mist, ey, jetzt hier will jemand Milliarden von mir haben.
Genau. Und dann da der Process-Server, der war, hat bei Starbucks gegenüber im Peninsula gewartet. Wir haben da stundenlang gewartet, bis er dann eincheckte irgendwann.
Process-Server heißt die Person, die das dann diese Klageschrift dann persönlich zustellt, ne?
Ja, es gibt jemand, das kennt man ja aus dem Film, nach dem Motto irgendwie, bist du Philipp Westermeier? Ja, you're served hier mit. Also, genauso lief das.
Das hat er genauso beschrieben. Ja,
genau, zack. Also stimmt's, die ganzen, musste der First Amended Complaint, der muss ja dann erstmal vorher geschrieben werden, muss abgestimmt werden, da muss er bei Gericht eingereicht werden, da muss er bei Gericht schon sozusagen vorliegen, nach dem Motto, okay, das ist dann, du kannst ja nicht irgendjemand irgendein Papier hinschmeißen. Das musst du sozusagen, und dann wird bei Gericht nur, ist das auch ordnungsgemäß gesurft worden? Ja, ist, zack, so ist das, ne? So, muss ja alles vorbereitet werden. Und da gibt es eben Process-Server, die genau wissen sozusagen, wie das funktioniert. Das ist deren Job, die warten einfach stundenlang und bis sie den Typen dann treffen im Bild und sagen, okay, alles klar, so, bitteschön, ne? So. Ja, und dann hatten wir das eben losgetreten auf einmal. Ne? Und das, wie gesagt, ich hatte ja immer gedacht, weil ich hatte ja Mittelhoff immer noch im Hinterkopf, wo er sagte, ja, musst du vor Gericht, wenn du was hast, musst du. Ich dachte jetzt habe ich den gesurft, jetzt zetteln die, ne? jetzt redet man und sagt, okay, vernünftig ist jetzt, ne?
Jetzt einigen wir uns, ne?
Jetzt einigen wir uns, ne? Die waren ja nicht bereit. Weißt du, wir haben nachher letztlich, wir mussten ja wirklich ein Jury-Trial machen im Endeffekt. Ja.
Aber am Ende haben sich dann doch irgendwann kurz vor Schluss auf den Vergleich eingelassen.
Ja, aber der Vergleich war ja erst, wir hatten ja Jury-Trial. Ja, wir hatten ja richtig Jury-Trial, 3 Monate lang, ja, in Santa Barbara, jeden Tag, ganze Nacht Vorbereitung, hast ja kaum geschlafen. Und morgens sitzt du da im Gerichtssaal hier mit Schlips und Kragen da, die 12 Geschworenen plus 3 Ersatzgeschworene sitzen da, 15 Leute, die du nicht angucken darfst, irgendwelche Leute sind und dann die Richter und dann die Anwälte und dann kriegst du nur, und dann sitzt du selber auch mal wieder 3 oder 4 Tage auf dem Witnessstand, wirst dann Kreuzverhör und so weiter befragt ohne Ende. So, und dann die Jury, als die Jury in Deliberations war, als die Jury sozusagen darüber schon verhandelt hat, wie das Urteil gehen soll, da kam das erste Vergleichsangebot von Bertelsmann.
Okay, und was haben die da angeboten?
1 Million.
Eine Million?
Ja, so sicher waren die sich, ne? Und ein paar Stunden später haben sie dann ein paar 100 Millionen irgendwie zahlen müssen, ne?
Und was haben sie bezahlen müssen am Ende?
Was war das? 100, also es waren da, das Urteil war 210 Millionen. Und da haben sie dann nachher gesettelt auf 160. Später, wir mussten dann auch wieder, weil die hätten ja dann auch wieder noch die nächste Instanz und so weiter. Also wir haben dann sozusagen auf 160 gesettelt, ja.
Das heißt, dann haben du, dein Partner und euer Anwalt sozusagen zum 160 Millionen bekommen.
Genau.
War damals für dich ein super Deal am Ende.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, das war dann das erste Mal, dass du richtig dann viel Geld hattest, ne?
Genau. Ja, ich hatte schon währenddessen auch viel Geld verdient mit Venture Capital, muss man sagen. Also mit diesen Deals, die wir damals gemacht hatten. Das war ja dann auch schon 2003. Da hatten wir ja schon einige Deals, Exits auch gemacht schon.
Okay. Und dann, wie ging es dann? Also das heißt, du hast dann irgendwie das Ding gewonnen und wahrscheinlich dich gefreut, jetzt auf einmal.
Ja, also ich muss sagen, das Freude war jetzt, es war eher so eine Erleichterung, weil ich hatte auch schon, also die haben auch mit harten Bandagen gespielt, Bertelsmann, muss man sagen. Also ich hatte damals auch so eine geheime Freundin quasi, die das alles aufdecken. Dann hatte ich zum Teil Nägel in den Reifen und so weiter. Also so wie man das kennt, da gab es ja damals diesen Film The Jury. Hast du das
mitgemacht? Ja, von John Grisham, das Buch, glaube ich.
Genau so war das bei mir auch, ja. Das war richtig, die haben natürlich, wie gesagt, diese Bertelsmann-Anwälte, diese LA-Leute da, die waren natürlich auch schon mit allen Bandagen irgendwie am Kämpfen und so. Und es war eher so eine Erleichterung, weil mir natürlich auch irgendwann klar wurde, wenn du das Ding verlierst, bist du völlig im Eimer, weil dann musst du denen die Anwaltsgebühren zahlen, über 70 Millionen, keine Ahnung, wie man das, ne? Also im Endeffekt war es eher so eine Erleichterung. Es war gleichzeitig auch so, dass meine Ehe damals dann auch auseinanderging. Es war ein bisschen traurige Zeit privat auch und so. Es war eher so ein bisschen so, boah, ja, gut. Abschnitt zu Ende, ne? So.
Und was hast du dann gemacht?
Ja, dann musste ich mir erstmal neu erfinden, muss ich sagen. Da habe ich, also im Nachhinein war ich eigentlich ganz bescheuert. Also habe ich so mir es rückwärts gedacht. Eigentlich war es so wie als wäre ich sozusagen neu geboren, aber eher so im Sinne von, wie hat sich Jan Büttner verhalten? 7 Monate nach dem Trial, wie ein 7-Jähriger. Ja, ich brauchte 1 Monat, um mich in ein Lebensjahr reinzuarbeiten ungefähr. Ja. Und ich brauchte quasi nach 3 Jahren, war ich wieder einigermaßen zurechnungsfähig, weil ich dann quasi 36 sozusagen war. Ja. Also so irre, mich hat das so mitgenommen alles, weil ich auch, das war ja auch keine produktive Arbeit. Das ist ja wie gesagt nichts, das was ich wollte und so weiter. Im Endeffekt, ich hätte ja viel lieber gesagt, jetzt mittlerweile gesagt, irgendwann, okay, diese 10, 20 Millionen, was immer, irgendwas, ja, vernünftig machen wir weiter, ja, whatever. Genauso wie damals hätte ich mir gewünscht, gib mir ein Venture Capital, gib mir 10, 20 Millionen, machen wir Google, dies und das und jenes, geht schon irgendwie weiter an. Das ist wahnsinnig nervige immer. Ja. Das erlebe ich heutzutage nur noch bei Banken. Ansonsten ist es ja schon alles sehr, sehr schnell im Prozess und so weiter, haben wir alles verstanden. Aber es war eben, weil ich immer so Vorreiter war, hat mich das eben, was ich eben damals gemacht habe, ist, ich habe, wir reden ja jetzt vom Jahr 2003, wir hatten dann ja noch mal wieder Auseinandersetzungen, wir mussten das mit den Anwälten klären, weil auch da hätte ich nichts rausbekommen im Endeffekt, das wusste ich auch nicht. Ja. Zum Beispiel, wir hatten ja den Burmeister, da hatten wir Quinn Emanuel, der hatte alle Anteile. Ja. So, das Problem ist, du kannst in der amerikanischen Steuer Contingency Fees nicht von der Steuer abziehen. Ja. Das heißt also, nehmen wir mal an, das heißt bei 50% gehst du leer aus, bei über 50% zahlst du drauf. Ja, und je höher das Urteil, umso mehr zahlst du drauf. Ja. Das heißt, du zahlst 50% Steuern, also du kriegst 100 Millionen und du hast 50% Contingency.
Das heißt, diese ganze Summe ist steuerpflichtig?
Ja, genau. Und das 50%, das heißt, wir mussten erst noch mit den Anwälten annehmen, dass sie zum Teil von ihren Anteilen zurücktreten, damit wir überhaupt noch was übrig behalten. Dann mussten wir ein strukturiertes Settlement machen wiederum, wo das Ganze dann irgendwie mit über so einen Annuitäten-Leibrentenvertrag irgendwie über die Jahre ging. Es war es war nicht so, hier ist der Scheck, so los geht's, sondern es war wirklich auch zäh, ja, wie so Wurzelbehandlung dann nochmal 2003, 2004. So, und dann 2005 war das dann einigermaßen alles soweit erledigt. So, und dann sitzt du dann da und so, oh, Familie weg. Ja, jetzt hast du eigentlich nichts mehr zu tun, so ungefähr. Sagst, da habe ich dann, ich hatte ja auch, steuerlich war ich ja in Amerika. Das heißt, ich hatte hier auch gar keinen Wohnsitz. Ich durfte auch gar keinen haben, weil es da damals diesen Zahnbürstentest gab. Also du bist ja steuerpflichtig gewesen, wenn du dann hier nur eine Zahnbürste quasi hast. Das heißt, ich hatte immer Hotelzimmer gewohnt. Dann saß ich hier damals im alten Élysée noch Hotel und habe mir Hörbücher gekauft. Ja. Ich sag mal, jetzt mal, weil du im Deutsch nicht so richtig viel Zeit verbracht hast, im deutschen Unterricht, sondern mal Hörbücher. Aber ich war wirklich orientierungslos, muss ich sagen. Ja. Das war eine ganz, war keine tolle Zeit. So eine absolute Unabhängigkeit in dem Sinne, ja, war irgendwie nicht schön. Und dann kam eben diese Waisenhausgeschichte dazu. Die hat mich so ein bisschen auch da wieder, hat mir Orientierung gegeben. Das war nicht
krass, gut, krass. Ja. Erzähl ein bisschen von Waisenhaus.
Ja.
Das ist ja.
Ja, wie gesagt, ich war ja sowieso in einer sehr schwierigen Phase damals. Wie gesagt, so 2004, 5, ich habe gesagt, 4, 5, 6, 7. Das war so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich im Nachhinein, wenn ich mich gucke, wie ich mich verhalten habe, wie so ein Teenager, ja, quasi, weil ich irgendwie 14 Monate nach meiner komischen Neuerfindung irgendwie mich neu zu erfinden. So, Waisenhaus ist eben so, also ich war ja sozusagen in Limbo. Ich saß im Élysée-Hotel, Hörbücher Kohle ohne Ende irgendwie, aber bringt die ja auch nicht weiter, irgendwas soll da Quatsch irgendwie. Und wie gesagt, das Venture Capital Geschäft an sich ist eben auch ja ein seelenloses Geschäft im Endeffekt, weil wenn du Gründer bist und wenn du was machst, also wenn ich dich höre, was du erzählst hier mit Fernsehturm und dies und das, ist einfach geil. Also wie gesagt, da habe ich Bock mitzumachen und sowas. Also Venture Capital ist ja einfach so, wenn du das Venture Capital Geschäft richtig gut machen willst, dann versuchst du einzusteigen bei einem Deal und in dem Moment, wo du unterschrieben hast bei Philipp und sagst, das Geld, musst du dir heute überlegen, wie komme ich da morgen zum Dreifachen wieder raus. Ja. Das ist ein seelenloses Geschäft, nenne ich das einfach. Ja. Das ist so. Dann, und was machst du? Du vermehrst das sozusagen 1% des liquiden Nettovermögens von Milliardären verdreifachst du dann irgendwie so. Ja, gut. Und dann so. Gut, solange du selber sagst, okay, ich habe ein großes Improvement, weil ich selber viel Geld damit verdiene und weil ich sozusagen meinen eigenen Lebensstandard dadurch irgendwie noch verbessere, ja, wenn du jetzt jemand bist, der immer noch mehr will und mehr will und noch eine Yacht und noch ein Segelboot und noch ein Flugzeug und was auch immer, klar, mach das immer weiter, viel Spaß, aber du kannst auch die Nullen mich nicht mit ins Grab nehmen, ja, also im Endeffekt zum Nullen sammeln bin ich nicht angetreten, weder bei Menschen noch bei Zahlen und deshalb habe ich auch für mich gesagt, auch diese ganzen Geschichte, wo die dann mich einfach nicht haben wollten in dem neuen Fund, sag, okay, wenn ihr mich nicht haben wollt, sagte Matthias steht immer, ja, wenn du nicht, dann musst du dich aber auch in Hamburg ins Büro setzen und dann jeden Tag irgendwie 10 Firmen, sag ich, Matthias, vergiss es einfach, ja. Also, wenn du den Wert nicht erkennst, den ich beitragen kann und den nicht haben willst, ist in Ordnung. Machst du das, okay, ist in Ordnung. So, habe ich das sozusagen gehen lassen, hatte aber auch nichts Neues, ja. So. Und dann, wenn ich zufällig, wirklich, das ist immer so durch Zufälle gewesen, da war ich, also ich bin ja hier aufgewachsen in Hamburg, meine Eltern ein Wochenendhaus da gehabt und habe natürlich meine Eltern immer wieder besucht und habe dann, 2006 war das, glaube ich, habe in Amerika gelebt, in Kalifornien fest und hatte eben nur hier ab und zu im Hotel gewohnt und habe dann meine Eltern besucht und meine Mutter hat dann immer so Zeitungsartikel gesammelt, ja, und unter anderem Schloss Waisenhaus zu verkaufen. Aber nur vor dem Hintergrund, weil wir da uns immer im Sommer, weil ich habe ja auch zwei Kinder, die sind jetzt so beide Mitte 20 und wir sind immer, als wir in Amerika gewesen sind, in den Jahren 98, 99, 2000, 1, 2, 3, jedes Jahr sind wir immer im Sommer natürlich 3 Monate hier gewesen, weil sie drüben Schulferien hatten, 3 Monate und sind dann irgendwo hier im Hotel gewohnt oder bei Schwiegermutter gewohnt oder was auch immer und sind dann 1-2 Mal im Sommer nach Waisenhaus gefahren und haben dort im damaligen Erdbeercafé auf Plastikstühlen uns mit meinen Eltern getroffen und da haben die Kinder Großelternzeit gehabt und da gab es Erdbeerkuchen und so. Und meine Mutter gab mir unter anderem 10 andere Artikel und diesen Artikel, wenn du im Sommer da bist, sollten wir nochmal dahin fahren, Erdbeerkuchen essen gehen. Ne? Wer weiß, was daraus wird. So. Dann treffe ich zufällig ein Freund, den ich 10 Jahre nicht gesehen hatte, aus Kindertagen, der wollte mich abholen da, verspätete sich und ich stand meine Mutter am Auto und stieg dann bei ihm ins Auto rein, hatte diesen Zeitungsstapel da in der Hand, Ausschnittsstapel und da war oben drauf und er so, ah, willst du das kaufen? Ne? Ich so, nein, wir wollen da nur mal Erdbeerkuchen essen gehen. Ah, ist total, ich kenne die ganze Story, die sind total pleite und da kannst du die ganze Landwirtschaft mitkaufen. Ich so, Ole, ich bin in den USA, ich mache Venture Capital oder was auch immer, aber ich wette, es ist doch nicht Landwirt in Deutschland, was soll der Quatsch? Ne? So, ist doch lustig, lass uns das machen. So, gut, haben es lange nicht gesehen, machen wir mal, fahren wir hin. Ist ja kein Fake, ich habe genug Geld, ein veritabler Käufer, warum nicht? Gucken wir uns das mal an, was die da so zu bieten haben. So, und sind da lang gefahren. Das war ja damals noch, da war eine Straße durch, da war eine Bushaltestelle in der Mitte, das war alles totaler Schrotthaufen. Also ein Riesen, also so, wie gesagt, einfach so haben wir, da war so ein Hökerladen da, wo sie irgendwie Nippes verkauft haben irgendwie da und so ein, wie dieses Erdbeercafé, wo dann irgendwie schlechten Erdbeerkuchen essen kannst auf Plastikstühlen, also so. Dann sind wir hingefahren, uns so angeguckt und dann haben wir gesagt, ja, so verkaufen sie, ja, und dann, ja, das ist sozusagen das Dorf und so weiter und soll verkauft werden. Und ich sage, ja. Und dann haben sie den Preis genannt, der soll 6 Millionen kosten. Und da habe ich gesagt, weil ich hatte ja auch natürlich so Ideen, was hast du, wir haben ein ganz, ganz tolles Haus in Santa Barbara, immer noch als Familie. Und ich habe gesagt, wenn wir das sozusagen an die Prime Location Santa Barbara, wenn wir das hätten oben, kennst du Santa Barbara? Das ist ja so ein bisschen Côte d'Azur-mäßig, so ein bisschen mit so Bergen, wo du dann auf, wenn man das da oben auf dem Berg stehen würde, ne? Was habe ich ein paar Häuser an der Zeit angeguckt, ne? Kosten so ungefähr 6-7 Millionen. Habe ich zum ersten Mal gedacht, vom persönlichen Wert her finden, ein Haus in Santa Barbara, ein ganzes Dorf an der Ostsee, fand ich irgendwie cool. Ich dachte, da guckst du nochmal genauer hin. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns mal reden. Also nur das Schloss und diese Umgebung. Dann machte, wenn, dann muss man das ganze Dorf dazu kaufen. Also die ganzen Ländereien auch, ne? Inklusive also 75 Hektar insgesamt, die ich ja jetzt auch habe. Ne? Also einfach nur vor dem, ich brauche es nicht, ich kann ja dreiste Forderungen stellen nach dem Motto, ne? So und so und so. Ja. Und ich muss dann natürlich auch, brauche ich die Genehmigung dann, ein Strandrestaurant zu machen und ich will dies und ich will jenes und ich will solches. Ne? Und dann sagten die, ja, machen wir, ne? Okay. Leute, muss man ernsthaft drüber nachdenken. Da habe ich mir noch so einen Immobilienexperten geholt, der irgendwie, ob das jetzt das wert ist und so weiter. Im Endeffekt, ich habe 100 Millionen investiert jetzt. Ne?
100 Millionen?
Ja.
Aber also
über das hatte damals ja, war es für mich, ist es 6 Millionen oder 7 Millionen, was, das war eigentlich scheißegal. Ja, im Nachhinein, ja. Aber damals hatte ich wusste, ich hatte die Landwirtschaft dazu, habe ich ja nicht gekauft. Wenn ich die gekauft hätte, die hat sich, glaube ich, versechsfacht im Preis. Die hätte auch nochmal 6 Millionen gekostet, ich habe 36 Millionen wieder rausgeholt. Aber das wird ja immer noch, die Landwirtschaft hat sich ja, die Flächen sehr großartig entwickelt. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mähdrescher-Typ irgendwie, der irgendwie Mähdrescher kauft und da. Jedenfalls habe ich dann irgendwann quasi so richtig Impulskauf, ne? Ich kaufe mal ein Dorf. Da gab es auch so viele Artikel, ne? So, das war auch so nach dem Motto, okay, dann kaufe ich das eben, ne? So, und dann habe ich halt sowieso gedacht, ach, ich war so in der Krise und war ja Midlife-Crisis oder keine Ahnung, ich war, wie alt war ich da? 39 oder was? Weiß ich nicht, 2000, ja. 42, ja. So, ich dachte, ja, ach, da hast du zumindest ein schönes Stück Land, um das kannst du dich kümmern, während du noch auf der Erde bist und ne, so. Da habe ich gedacht, machst du das irgendwie, kaufe ich das mal. So, und dann hatte ich das gekauft und dann im Oktober hatte ich das dann, ja. So. Und dann war zum Notar gegangen und auf einmal gehörte mir dieses Dorf, da wurde das Wetter schlecht und dann habe ich erst gesehen, was für ein Schrotthaufen ich da eigentlich gekauft habe. Da war ja kein einziges Gebäude, was man benutzen konnte. Das waren ja nur Ruinen.
Und da hast du die Idee, okay, jetzt mache ich daraus ein 5-Sterne-Hotel?
Nee. Ich hatte gar keine Idee. Ich hatte gedacht, jetzt hast du dieses Dorf und ich habe erstmal gedacht, ich mache erstmal das, was die gemacht haben. Ja? Kann ja nicht so verkehrt sein. Also 12 Angestellte, 2 Bäcker, 2 Kellner, 2 Gärtner und eine Controllerin, die nicht zählen kann und einen spielsüchtigen Koch und einen alkoholsüchtigen Kellner und so weiter. Und die waren dann irgendwie 6 Tage die Woche, hatten nichts zu tun. Und einem guten Sonntag irgendwie waren 500 Leute im Erdbeercafé und Erdbeerkuchen gegessen. Und alle Leute sagten, ja, der verdient sich eine goldene Nase mit den Erdbeerkuchen und so weiter. Und im Endeffekt habe ich ein Jahr das so betrieben, hat mich ungefähr 250.000 Euro Operations gekostet, also Verlust. Wie gesagt, das ist es irgendwie nicht. Ne? Und dann kommt so der Perfektionist in Jan Büttner hoch und sagt, irgendwie musst du da was Schönes draus machen. Also erst habe ich gedacht, also ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Also auf jeden Fall, ein Bekannter von mir ist auch der Stefan Aust, ne? Der hier jetzt von
Spiegel,
ja, ja. Der ist inzwischen ja bei der Welt oder sowas. Ne?
Ja, ja.
Der war ja auch ein paar Mal da jetzt. Und dann sagt er zu mir neulich mal, warum hast du das nicht für dich genutzt und mit Pferden und Familie? Sag ich, Stefan, ich bin genau das Gegenteil. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie mit Pferden und sozusagen eigener Familie ein Schloss bewohnt mit dem Dorf und so weiter. Ich wollte das irgendwie nutzbar machen, aber ich wusste noch nicht wie. Ich habe gesagt, auf jeden Fall muss ich erstmal zusammenfassen. Das sind ja 40 Gebäudeteile. Da habe ich erstmal gesagt, machen wir erstmal Infrastruktur. Ja? Habe ich erstmal alles aufreißen lassen 10 Millionen unterirdisch vergraben letztlich, also 11 Kilometer Leitung und Rohre verlegt, eigene Kanalisation, eigene Fernwärme, also interne Fernwärme gelegt, Elektrokabel, Glasfaser, also alle Gebäude miteinander vernetzt sozusagen. Ja. Ein Riesenprojekt, Tiefbauprojekt, haben sich alle riesig gefreut. Mit der Tiefbauerin bin ich immer noch am Arbeiten, ganz tolles Projekt, Projekte immer noch weiter. Dann wird es, und da hatte ich das Glück, also es stellen sich ja manchmal so komische Sachen auch wieder als Glück zum Schiff, bei dir bestimmt auch, wenn du sagst, wie kommst du jetzt zum Fernsehturm? Ja? Ja? Also so, ne? Wie du sagst, okay, zum Beispiel waren nämlich die beiden Winter, die beiden Jahre, wo ich Tiefbau machen wollte, das waren die seit langem härtesten Winter überhaupt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es muss ungefähr 2007, 2008 gewesen sein. Ja, da
war meine Elster gefroren, ja, ich weiß
nicht. Da waren zwei Winter hintereinander, jeweils 6 Meter hoch oder Meter hoch Schnee, 6 Monate lang. Und in der Mitte war ein August, der komplett verregnet war. Also von 18 Monaten konnte man 13 nicht arbeiten. Bis hin dazu, dass 12 Monate davon die Maschinen, die wir schon da angemietet hatten, eingeschneit waren. Die waren in Meter hoch Schnee, sah man gar nicht mehr. Das heißt, wir konnten nicht arbeiten. Und da habe ich dann mit meiner damaligen Freundin die Welt bereist. So, oh, guckst du mal rum. Und da habe ich mich inspirieren lassen. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich so ein Resort und so weiter. Insgesamt gesagt, ja. Und dann war eben auch mein Ziel, dann fängt das Ziel an. Ich gesagt, wenn du was machst, so wie ich das immer mache, mache ich das richtig. Ja? Und dann mache ich das so, dass ich nicht irgendein Hotel in der Ostsee bin, sondern dann bin ich das, den mache ich, baue ich eine Destination. Ja? Und dann ist es nämlich so, dass die Leute sich nicht entscheiden, gehe ich an die Ostsee, gehe ich da oder da oder dahin. Nein, ich will nach Weißenhaus, so wie das heute ist. Ja? Ich baue die Destination. Das heißt also, ich muss es so perfekt bauen, dass die Zimmerpreise prohibitiv werden können. Ja? Dass ich sagen kann, okay, ja, nicht nach dem Motto, wann haben Sie denn Platz für uns? Wann können wir kommen? So, wir sind inzwischen schon an der Position. Glücklicherweise heute sind wir tatsächlich da gelandet. Aber es war natürlich damals auch mit den gar nicht absehbar. Und habe dann gesagt, gut, ich mache es also alles perfekt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal richtig in Qualität investieren. Habe dann wiederum an meine anderen Firmen gedacht, an Firmen, die wirklich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr performt haben. Also ich habe da das Glück gehabt, den Jeff Bezos mal kennenzulernen, persönlich, der übrigens am selben Tag geboren ist wie ich. Das finde ich in 10.964, also genau mein Geburtstag.
Wann war das? Wann hast du dich kennengelernt?
Das war eben in der Zeit, als ich für Bertelsmann diese Deals gemacht habe, während wir über diese Venture Capital verhandelten. Da wollte Bertelsmann so Books online machen.
Ah ja, auch für Mittellauf damals.
Genau, ja, okay. Alles, ja, genau.
Was ist hängen geblieben von dem Bezos-Treffen?
Vom Bezos ist hängen geblieben, dass wie der sein Business angefangen hat. Also ich habe ihn ja erlebt, wann war das, 97, da war er ja schon 2-3 Jahre dabei in seiner Firma. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie er die Firma angefangen hat. Ja? Er war so ein Consultant, irgend so ein Boston Consulting oder sowas ähnliches. Und seine Frau hat ja ein Buch geschrieben. Und das wollte aber keiner haben, das Buch. Und dann haben die sich da hingesetzt und gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir sozusagen einfach mal das damals aufkommende Internet nehmen und wir machen sozusagen eine Liste von den Top 100 Büchern und da schmeißen wir dein Buch mit rein. Ja? So, und dann verkaufen wir das mal so mit. So. Und dann haben die sozusagen die Maschine, die jetzt gigantomisch ist, einfach mal gedreht. Haben wir gesagt, okay, wir publizieren eine Liste von den Top 100 Büchern und dann können die die bestellen. So, dann kommt eine Bestellung rein, dann geht einer von uns beiden zum Buchladen, kauft das Buch, packt das zu Hause ein und schickt das dem hin. Ja, so. Also richtig Mom-and-Pop-Shop angefangen, um zu sehen. Und dann hat er seitdem eigentlich nur optimiert. Ja? Einkauf, Einkauf, Produktsortiment, Logistik, einfach alles. So, das ist das eine. Also nach dem Motto, okay, das ist einmal im Kleinen funktioniert und dann kannst du sozusagen, wenn du es immer besser machst und dich darauf konzentrierst, einfach Convenience, das zu machen. Das zweite, was ich von ihm gelernt oder gesehen habe, was er eben super gemacht hat, dass er grundsätzlich war der Erste, der immer davon ausging, das Wichtigste ist der Aktienkurs und nicht die Profit Margins. Ja? Wenn du da bist, um irgendwie Dividende zu kriegen, bist du bei mir am falschen Ort. Ich investiere grundsätzlich immer in Wachstum. Wenn ich in Wachstum investieren kann, mache ich das immer noch. Das heißt, die Amazon-Firma ist ja ganz wenig profitabel, wenn du das meinst.
Ja, man macht kein Geld, ja.
Eben, genau. Und damals haben sie auch Riesenverluste gemacht. Ich investiere immer in Wachstum. Das heißt, er hat die Leute immer davon überzeugt, im Wachstum zu finanzieren. Und das Dritte, was er gemacht hat, ist, er hat immer dafür gesorgt, dass er und seine Familie das Sagen haben, die Mehrheit hat. Ja? Dass er niemals sozusagen das Steve Jobs Schicksal erleiden kann, irgendwie aus der eigenen Firma rausgeschmissen zu werden und so weiter. Ja? Deshalb ist es auch mit dem Bertelsmann nichts geworden, weil der hat ja, Jeff Bezos ist ja auch ganz, also was bei ihm am markantesten ist, ist seine Lache. Ja? Was hast du immer lachen?
Nee, nee.
Ich mach's mal vor, weil es ist so, man kann es gar nicht nachmachen. So, so redet er. Hörst du das? Das ist so lacht er immer so. So ein bisschen künstlich, ja. Aber er hat so ein, also so ein sehr starkes Selbst, natürlich jetzt sowieso, aber damals schon 25 Jahre her, sehr starkes Selbstbewusstsein gehabt, zu sagen, also ich weiß genau, was ich will und so weiter. Deshalb hat sich Middelhoff da auch die Zähne ausgebissen. Also für Bertelsmann. Middelhoff hat er sowieso verschrieben. Hat er dir erzählt, dass er mal Bill Gates einen Job an Bertelsmann angeboten hat?
Nee, hat er mal. Okay, müssen wir nochmal nachfilmen.
Ja, frag ihn mal. Er sagt, ja, Bill Gates kommt noch zu Bertelsmann und so weiter. So war seine, also so hat er gedacht, ja. So.
Aber ist ja eigentlich richtig, also ich meine, groß denken, ne?
Ja, oder auch nicht, ne? Ja. Jedenfalls, also es war jedenfalls eine witzige Zeit. Ich wollte sagen, also ich habe den kennengelernt, ich wollte auch was anderes hinaus, habe ich jetzt
was du für
vergessen.
Waisenhaus gelernt hast, oder was?
Ah, ja. Ja, was ich für Waisenhaus gelernt habe, also Unternehmer, ich wollte, glaube ich, auf was anderes dann, also vielleicht komme ich dazu nochmal. Aber jedenfalls habe ich mir überlegt, eben, ich wollte diese Gebäude eben. Ach nee, das weiß ich, was ich gelernt habe. Ich habe unter anderem eben Google zum Beispiel, die haben wir ja sehr verfolgt, weil wir damals ja auch investieren wollten, aber eben nicht konnten. Und die waren damals ja eben, die haben sich ja hingesetzt und haben ja eine Suchmaschine gemacht. Damals gab es aber ewige Suchmaschinen, gab es ja Lycos, Alta Vista, wie sie alle hießen. Wir sagen, die 57 Suchmaschinen braucht kein Mensch. Ja? Und die haben eben angefangen, die haben nur in Qualität investiert. Ja? Die haben gesagt, wir machen das einfach gut, wir machen es besser als alle anderen. Wir gehen auch gar nicht selber als Markenrahmen raus, sondern am Anfang haben sie ja immer nur Powered by Google, hieß es ja. Die haben Technologie zur Verfügung gestellt, haben sich aber die Möglichkeit gelassen, selber auch zu launchen. Das heißt, sie haben optimiert und immer verschiedene Suchmaschinen ausgestattet mit ihrer Powered by Google-Geschichte. Und erst als sie selber, jetzt sind wir soweit, jetzt dann sind sie rausgegangen und haben ja bis heute immer noch ihre Top-Seite wird ja einfach nicht marketingmäßig irgendwie verhunzt, sozusagen. Das ist nur die Marke. Und das, sag ich mal so, aus verschiedenen noch fünf, sechs anderen Sachen, die ich gesehen habe, gesagt, ist für mein kleines Waisenhaus, habe ich mir gesagt, ich muss einfach in Qualität investieren. Das heißt, es muss richtig gut werden. Ja? Das heißt, ich habe gesagt, Infrastruktur haben wir dann natürlich irgendwann fertig gemacht. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist nicht die Bauplätze, die ich habe, mit Neubauten zu bestücken, sondern ich muss erst den harten Weg gehen und die bestehenden Gebäude, die alle kaputt sind, von Grund auf renovieren. Ja, also ich muss sie alle sozusagen den historischen Dorfkern wieder wachsen lassen. Ich muss es so schaffen, dass man das Gefühl hat, der Graf ist gerade mal nach nebenan gegangen. Es ist irgendwie immer noch irgendwie noch ein altes Gut. Es ist nicht, der Geist ist nicht rausrenoviert worden. Zum Beispiel, ich war im Internat in Plön 6 Jahre lang. Das ist Schloss Plön, das der Viermann gekauft hat. Der zum Beispiel hat ja die Denkmalschützer irgendwie auch nicht beachtet, weil er eine gute Beziehung hatte irgendwohin und hat dann, sag mal, den Geist von diesem Schloss komplett rausrenoviert. Also wenn du ins Plöner Schloss heute reingehst, da fühlt es sich an wie so ein Radisson-Hotel. Das hat also keinen Charme mehr, keinen Charakter. Und ich habe versucht, also sowohl die einzelnen Gebäude, Schloss natürlich sowieso, aber auch die anderen Gebäude, jeweils den Charakter des einzelnen Gebäudes wieder zu heben. Das bedeutet im Endeffekt doppelte, dreifache Kosten. Es bedeutet, dass du, obwohl du nur 30% der alten Substanz benutzt, musst du die eben so einpflegen, dass das Gefühl, das ist noch aus den alten Steinen ausgebaut worden. Ich habe auch die Blickachsen des ganzen Geländes wieder rausgearbeitet, gesagt, warum haben die Leute damals das Schloss genau an diese Stelle gestellt, musst du deine Blickachsen wieder rausarbeiten, warum die es vor 400 Jahren dahingestellt haben und so weiter. Also ich habe einfach nur gesagt, wenn ich schon eine Destination schaffe und insgesamt habe ich letztlich von den 100 Millionen die Hälfte ungefähr einfach in die Destination geflossen, sozusagen die Destination auf die Landkarte zu setzen, damit es das überhaupt gibt, damit jemand überhaupt nach Waisenhaus will, damit so eine Reaktion wie von Jonas oder wie
ist ja, mein Kollege Jasper,
ne, ist so, ne, dass sie sagen, okay, krass was, Ding, ja. Ne, musst du, so und das hat
das 50 Millionen, ist das dann Marketinggeld oder ist es einfach nur das geil zu machen?
Es ist einfach nur, es ist Zusammengeld. Ich bin so Excel-Freak, also ich mache mal meine Excel-Tabellen, versuche mir alles zu kontrollieren hin und her, wenn ich das auseinanderrechne, aber ich nehme mal das Beispiel Kavaliershaus. Das ist da, wo unser Frühstücksrestaurant jetzt ist. Das ist ein Fachwerkgebäude. Es ist auch das älteste Gebäude auf dem Gelände. Es ist älter als das Schloss, weil das ja mal vor 150 Jahren abgebrannt ist. Aber das Kavaliershaus ist vor 400 Jahren gebaut worden. Das habe ich wieder aufgebaut. Aufbauen lassen hat mich allein, das Gebäude hat mich 3 Millionen Euro gekostet, nur das Gebäude so hinzusetzen. Ne? Wenn du einfach sagst, ich baue ein Frühstücksrestaurant, dann sind wir 500.000 dabei mit allem drum und dran. Das hat 6-fache gekostet. Und von den 3 Millionen sind 2 Millionen einfach nur darin, dass das Gebäude so aussieht, wie es jetzt aussieht. Das ist diese Anziehungskraft. Und das dann nenne ich von den 3 Millionen sind für mich 2 Millionen Destination, ja, dass ich sozusagen das in die Destination reinpacke.
Also das heißt in die Wahrnehmung, in diese Besonderheit, in die Differenzierung sozusagen.
Genau. Dass das Dorf so ist, wie es jetzt ist.
Wie viele Zimmer hast du da jetzt?
60.
60 Zimmer. Und du bist aber eigentlich jetzt regelmäßig ausgebucht und Leute fragen, wann können sie noch kommen?
So ungefähr, ja, genau.
Und es ist ein 3-Sterne-Restaurant ist da, ne?
Ein 2-Sterne-Restaurant.
2 Sterne und einmal noch ein weiteres Restaurant direkt am Wasser, ne?
Das Bootshaus, dann haben wir noch ein Sushi-Restaurant unten im Keller und wir bauen jetzt noch ein weiteres Restaurant, so ein mexikanisches Restaurant. mexikanisch-veganisches Restaurant, ganz interessant auch. Dann haben wir ja noch ein Spa-Bistro, wo wir auch ganz gesunde Kost anbieten.
Aber ja, kann sich das jemals rechnen? Das ist ja die Frage, die ich auch mal so kriege. Wenn mir Leute erzählen, Mensch, hier kennst du den Büttner, Weißenhaus und so. 60 Zimmer, das kann sich doch alles niemals rechnen.
Also es geht ganz einfach. Also erstmal ist es so, dass unsere Netto-Durchschnittsraten absolut preisführend sind. Wir sind fast bei 600 Euro. Ja?
Pro Nacht.
Pro Nacht, ja. Mhm. Also im Durchschnitt. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn du die anderen Hotels anguckst, die sind mal 120, 150 oder was auch immer. Das heißt, das ist sozusagen pro Zimmer sind wir ja schon, sagen wir mal, Faktor 3 oder 4 bei normalen. Dann sind wir natürlich auch bei höheren Kosten. Aber wir bauen jetzt zum Beispiel Zimmer, die bieten wir an für 16, 18, 2000, 2500 Euro pro Nacht an. Das sind große, große Einheiten. Wenn ich Zimmer, ich habe ja nicht ein Zimmer. Eine Einheit zum Beispiel hat manchmal 130 Quadratmeter, ja, mit drei Schlafzimmern und so weiter und sowas. Eigene Villen, die dann sozusagen dann benutzt werden können, die natürlich auch dann den Preis haben. Und das sind sozusagen die Einheiten, aber im Sinne von Betten habe ich eben nur die 60 mal 2, ja, 120 plus vielleicht mal ein paar Kinder dazu, bis 140 Personen können maximal sozusagen da, wenn es alles ausgelastet ist.
Und ist der Treiber dann auch
75 Hektar.
Aber das, okay, aber dann ist es da trotzdem höhere Preise, verstehe ich. Dann gibt es wahrscheinlich Corporate Events, die bei dir stattfinden und die dann teuer sind, ne?
Gab es auch, aber die haben wir jetzt natürlich zu Corona-Zeiten gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt haben wir die komplett ersetzen können durch Individualgeschäft und wir sind auch da, wo wir immer hin wollten, weil Corporate-Geschäft ist gar nicht unser Ziel gewesen und rechnet sich auch nicht so gut wie das Individualgeschäft. Also es ist schon das, aber ich will dir kurz erklären, wie das sich rechnet. Ja? Also erstmal ist es so, wie gesagt, 100 Millionen sind reingeflossen. Nimm mal ganz grob, 50 Millionen sind von mir privat drin, 50 Millionen von Leuten, von Banken, Investoren, anderen Leuten, so ungefähr. So. Es rechnet sich eigentlich auch nur für jemanden wie mich oder für mich in dem Sinne. Ja? Weil ich gehe einfach hin und sage, okay, ich habe ja damals diese ganze, ich weiß ja, wie das ist, wenn man genug Geld hat, zu viel Geld hatte und man sagt, glücklich macht es sich auch nicht im Endeffekt. So, dann hatte ich ja mein ganzes Geld, ich hatte es erzählt mit diesen Leibrentengeschichten, und hatte ich bei Goldman Sachs in den USA, hatte ich Blind Trust oder was auch immer. Jedenfalls, die haben das für mich gemanagt. Ja, so. Immer so 50 Millionen hast du irgendwo jetzt gemanagt. So. Was bedeutet das? Du kriegst alle drei Monate, kriegst du so ein Statement, ja. So, und dann steht dann da drauf, ja, im sicheren Portfolio das und so weiter. Und dann siehst du dann die Entwicklung, ja. So, dann musst du schon ein extremer Zahlenfreak sein und zu sagen, okay, du findest es echt super geil, dass dieses eine Investment jetzt statt 3,5 4,2 Millionen ist und so weiter. Ne? Natürlich gibt es auch wieder runter und so weiter. Dann wickelt sich das hin und her. So, und dann kommt irgendwann eine Finanzkrise, 2007. Und auf einmal bist du in Madrid mit deiner Familie und die Märkte krachen alle zusammen und du rufst bei Goldman Sachs an, verkauf die scheiß Aktien jetzt. Ja, nee, das können wir nicht. Die sind ja Aktienallokation und so, da kommen wir innerhalb von drei Monaten raus. Sag ich, habt ihr alle Tassen im Schrank? Sag ich, ich will jetzt erstmal, dass ihr rausgeht, wir können immer noch wieder reingehen. Nee, geht nicht. Ja. Also, ja, du kannst aber froh sein im Endeffekt, ja, morgen Stanley hat mehr verloren. Sag ich, das. Ja, also es ist alles im Endeffekt, ich hatte ja gedacht, ich mache das so, ich gebe das weg und habe dann kein Problem, oder ich muss mir nicht angucken, wo steht der Euro, wo steht der Dollar, wo steht das Gold, wo ist Aktien, das ist alles, ja, Nervkram. Also, und im Endeffekt habe ich dann gesagt, gut, habe ich eine Position gehabt zum Beispiel, das war im sicheren Portfolio, das war interessanterweise auch so ein Mittellaufding. Aber ich habe es jetzt anders gemacht, weil diese Karstadt-Immobilie drin war, die dann da gemacht hat irgendwie. Das ist dann irgendwie von da hatte ich 3 Millionen, dann ist es auf 4,5 Millionen hoch vom Wert und ist dann auf 300.000 runtergekracht, ja. Ja. So, sag ich ja. Dann investiere ich doch lieber 3 Millionen in mein Kavaliershaus, kann das sehen, kann das monetisieren als Frühstücksrestaurant, habe viel mehr Freude dran, als dass ich irgendein Line-Item habe, was irgendwie sich zwischen 3 Millionen, 4,5 Millionen, 300.000 hin und her entwickelt und so weiter. Ja? So, dieses Nullenspiel im Endeffekt.
Das heißt, also
so.
Du sagst, der Wert für dich ist jetzt nicht, dass sich das für dich irgendwann finanziell rentiert, genau. Sondern dass du einfach das Ding da hast und dass du da Sachen machen kannst. Du hast mir gerade erzählt, du baust da jetzt ein geiles Musikstudio rein mit Künstlern zusammen. Das ist für dich sozusagen dann die Rendite.
Nein, es ist nicht. Es ist der Ansatz gewesen, der aber zur Rendite führt. Um es nochmal anders zu sprechen, Venture Capital wieder nimmst, ich habe sehr viele Firmen auch mitgegründet und mitfinanziert und so weiter, das weißt du auch selber. Wann immer ich mit Teams zu tun hatte, die das gemacht haben, des Geldes wegen, musste Finger davon lassen, weil die Leute, die das machen, um Geld damit zu verdienen, werden scheitern. Die Leute, die es machen, weil sie es einfach geil finden, weil sie eine geile Idee haben, die werden super erfolgreich sein. So. Und genauso ist es bei mir auch gewesen. Ich habe sozusagen das Ganze nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen, um da eine riesen Rendite rauszukriegen, sondern weil ich was Geiles schaffen wollte. So. Es führt letztlich, ich kann es dir gleich ausrechnen, das wird sehr profitabel auch für meinen eigenen Beitrag sein, aber mein Ansatz war ein anderer. Mein Ansatz war, ich gebe mein Geld rein und muss es weder zurückverdienen noch verzinst bekommen. Es ist für mich so, wie als hätte ich das von meinen Eltern geerbt, ja? Wenn ich jetzt sozusagen das Dorf erbe jetzt, so wie ich es meinen Kindern jetzt übergebe, ja? Mhm. So, die können sie auch nichts machen, das ist nun mal da, ja? Da hat er, was der Alte da rein investiert, 50 Millionen, ist scheißegal, ist nun mal da, ja? Das Einzige, was ich wirklich rechnen muss, ist das Fremdkapital. Also wenn du jetzt Investoren aufgenommen hast, die müssen ihre Zinsen, ihr Geld wieder zurückkriegen, ja? Die Banken müssen ihren Tilgungsplan und so weiter, das muss alles laufen. So, und da ist es eben so, und sagst, okay, diese, was sind vielleicht nicht 50, sind vielleicht 40 Millionen insgesamt, ja, 40 Millionen an Kapital, was von anderen Leuten ist, ne, so, ne, sagst, okay, wenn du jetzt mal die Tilgung wegnimmst, weil du sagst, okay, du kannst sozusagen den einen über den anderen ersetzen, weil du jetzt, im Moment ist zum Beispiel so, so viele Leute wollen bei mir investieren, weil ich gebe 5% Zinsen. Ja, im Moment, die Leute die müssen Strafzinsen zahlen, wenn sie eine Million auf der Bank liegen haben. Sagen, kann ich es dir geben? Gibst du mir 5%? Das ist wunderbar. Ja, also das heißt, ich kriege Investoren. Ja, bei Banken habe ich sowieso sozusagen meine Darlehen. Das heißt, ich habe jetzt einen Durchschnittszins vielleicht von, weiß ich, zwischen bei Banken 2,5% und dann zahlst du 5, das heißt, sag mal 4% Zinsen insgesamt oder 3,5% Zinsen. Kannst du kurz ausrechnen, irgendwie auf 40 Millionen bist du, was ich bei einer Million. 1,2 Millionen Zinsen ungefähr. Ne? Wenn du sagst, Tilgung ist ja eine Sache, das ist ein Austausch. Sagst du, ich nimmst einen anderen Investor auf oder tilgst eine Bank rein oder was auch immer. Du hast eigene Reserven, die du reinpackst oder tilgst eben über die Zeit. Aber sag mal grob, musst du 1,5 Millionen Zinsen rechnen. So. Jetzt guckst du dir die Gesamtkostenstruktur an. Ne? Machst du 10 Millionen Umsatz mit dem Laden. Ja? Davon ist die Hälfte erstmal Personalkosten. Ne? Bist du schon mal beim Faktor 5 von deinem, weil die Zinsen sind ja eigentlich Raummiete. Wenn du normalerweise ein Ding irgendwo betreibst, musst du das Ding, das habe ich dich gefragt, gehört dir das Ding hier oder hast du das gemietet? Ja, musst du irgendwie Miete zahlen. Ich muss ja nie mal Miete zahlen, weil das gehört mir ja der ganze Laden. Das heißt, ich zahle eine interne Pacht. Mit der internen Pacht zahle ich die Zinsen. Das heißt, die Zinsen sind ja sozusagen die Miete. Das heißt, der Kostenfaktor Raummiete ist ja nur 20% maximal von den Personalkosten. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich meinen Betrieb personalkostenmäßig, kann ich viel mehr steuern als mit der Pacht. Ja? Dann habe ich noch Wareneinsatz, ja, irgendwie, was ich, verkaufst du den Wein, den du verkaufst, musst du einkaufen und so weiter. Dann hast du noch Energiekosten und so weiter. Das heißt, insgesamt, sag ich mal grob, wenn du 10 Millionen Umsatz machst, machst du 2 Millionen Ergebnis, ja, und dann hast du das eben alles mal meist verteilt. So. Und dann sagst du, okay, und dann kannst du ja, wenn du diese Zinskosten, Raummiete verteilt hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt kann ich ja auch noch Tilgung machen. Jetzt kann ich auch noch sagen, was bleibt denn da noch übrig? Ah, guck mal, auf meine 50 Millionen kriege ich nochmal 2 Millionen obendrauf. Das ist doch eigentlich auch nicht so eine schlechte Verzinsung, ne?
So. Okay. Also das heißt, am Ende, um es mal zusammenzufassen, der Trick ist, was die meisten nicht sehen, ist, dass du es halt sehr, sehr günstig hast kaufen können.
Nein, ich habe überhaupt nicht günstig kaufen können. Nein, der Trick ist, erstmal gibt es keinen Trick. Der Trick ist, dass du es nicht als Projekt rechnest, wie man normalerweise ein Projekt rechnet, wo du sagst, ich gebe das Geld rein und nach 14, 15 Jahren habe ich mein Geld wieder raus plus X. Sondern du sagst, ich will mein Geld gar nicht mehr rausholen, weil ich will ja auch nichts damit mehr machen. Ich habe genug in meinem Leben.
Okay, verstanden. Dann so rum. Ja, okay. Aber genau. Also jedenfalls fallen diese typischen Kosten weg für Miete und oder für Abzahlungen und Tilgung, die sonst ja bei solchen großen Projekten einhergehen, die sind bei dir jetzt aufgrund dieser Denkweise nicht da.
Weil der Eigenkapitalanteil sehr hoch ist, ja. Und weil der Eigenkapitalanteil nicht zurückgezahlt werden muss.
Ja, genau, okay. Wow. was ein Leben, was für Geschichten. Ich glaube, wir sind schon weit über der Zeit, aber ich wollte es einmal wirklich in aller Gänze und komplett hören. Ich glaube, ich habe auch jetzt auch keine Fragen mehr. Ich bin einfach, ja, wirklich Glückwünsche zu dem, was du da zusammengebaut hast. Und du wirkst ja sehr glücklich und hast viel erlebt, also beneidenswert. Und dann geht es dir noch ausreichend gut und machst spannende Sachen.
Ja, vielen Dank. Also für mich ist auch eine Ehre, dass du das hier mit mir gemacht hast und dass ich das meine Geschichte mal erzählen durfte.
Absolut.
Und, vielen Dank für deine Einladung.
Also genau, sehr gerne und demnächst, wie gesagt, ich hoffe, der ein oder andere ist jetzt neugierig geworden und sagt sich, okay, dieses Waisenhaus, das muss ich mir mal anschauen. Ich war tatsächlich auch wirklich auf einem Google-Event war ich da mal. Ich war da auf einem Facebook-Event, also die ganzen Digitalfirmen haben es auch häufig gemietet. War da einmal mit privat sozusagen, das müssen wir ja gut überlegen, weil es halt teuer ist, aber ja, also insofern, ich kann es empfehlen. Es ist, gibt es irgendwas anderes, was du sagst, würdest du sagen, das ist in Deutschland und Europa vergleichbar, wo das finde ich, ist jetzt keine Beleidigung, wenn man das in einem Atemzug nennt? Elmau oder?
Ja, also das ist auch, wo du Elmau sagst zum Beispiel, also es ist ja so, als ich diese Zeit hatte, wo ich gesagt habe, ich wollte das Dorf zusammenfassen und so weiter, da bin ich ja eben viel unterwegs gewesen auf der Welt und habe auch gesehen, dass eben es schon auch einen Markt gibt oder die Möglichkeit gibt, dass man ein Hotel in verschiedenen Gebäuden stattfinden lässt. Das ist also jetzt zum Beispiel in Dubai gibt es ja auch so große Hotels, wo du dann mit Buggys hin und her gefahren wirst. Nicht, weil es hier regnet, sondern weil es da so heiß ist und da musst du auch immer gefahren werden. Oder in Kalifornien gibt es auch ganz tolle Resorts oder in Mexiko. Aber insbesondere, was ich ja auch sagte, dass ich versuchte, eine Destination zu machen mit prohibitiven Preisen, sagen, dass man dahin wollte, das hat Elmore natürlich auch geschafft.
Ist das denn das die einzige in Deutschland, wo du sagst, das ist so?
Ich würde sagen, ja. Also es gibt auch von, wenn du dir jetzt anguckst, unseren Markt und so weiter, da ist von der Bewertung, da gibt es Elmore im Süden und uns im Norden und da gibt es erstmal danach gar nichts.
Viele kennen ja auch Heiligendamm, aber das ist nicht so.
Ja, Heiligendamm hat natürlich eine ganz andere Geschichte. Da bin ich auch oft mit verglichen worden, weil das natürlich auch an der Ostsee liegt. Aber die haben ihre ganz eigenen Probleme gehabt, sind ja auch irgendwann insolvent gegangen und haben sich an eine andere Zielgruppe gewendet. Das ist ja jetzt aus der Insolvenzmasse, glaube ich, gekauft worden von jemand anderem, der da was anderes draus macht. Aber so genau verfolge ich es nicht. Aber von der Zielgruppe und von der Preisführung, wir sehen auch immer wieder Gäste, die bei uns sind und dann wieder woanders hingehen, die wollen dann immer wieder zu uns, weil wir natürlich auch eine einzigartige Service-Personal haben und wir haben eben den Vorteil, dass wir eben nicht so viele, ich glaube, Heiligendamm, glaube ich, 200 Zimmer oder sowas, dass wir eben nur diese 60 Einheiten haben und dass dadurch das Ganze trotzdem auf einem abgeschlossenen 75 Hektar Gelände ist. Das heißt, jeder Gast hat ein eigener Hektar, in dem Sinne, das ist eigentlich unschlagbar. Und auch bei Elmau, die sind natürlich auf der einen Seite auch so sehr luxusmäßig unterwegs, aber die haben ja auch nicht diesen Dorfcharakter sozusagen und die haben nicht die Ostsee, aber dafür haben sie die Berge. Also ich würde eher sagen, wie gesagt, wenn man Elmore ist im Süden sozusagen das, was wir im Norden sind, aber Heiligendamm würde ich jetzt von der Zielgruppe her eher, glaube ich, nicht mit uns vergleichen. Die sind auch sehr auf Familien eingestellt, wir sind da eher so auf Paare, wir haben natürlich auch immer so Kinder, aber wir haben versucht, das so zu begrenzen, dass wir sagen, wir nehmen maximal so 10, 15 Kinder an einer Zeit, auch damit auch die Leute, die dir wirklich 1000 Euro die Nacht zahlen, ich habe selber ja kleine Kinder gehabt, dann sagst du, irgendwann bist du durch damit und dann sollen die dann ihren Kindertisch dann lieber woanders haben, als bei mir nebenan.
Okay, alles klar. Jan, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Jo, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.